Zuerst sprechen wir mal über den Unterschied zwischen Qigong und Sport. Viele von uns verwechseln die normale Qigong-Praxis mit sportlichem Training. In Wirklichkeit ist der Unterschied sehr groß. Es gibt dabei einen wesentlichen Unterschied. Alle wissen, dass sportliches Training normalerweise heftiger Bewegungen bedarf oder zumindest gewisse Bewegungsformen. Aber bei unserem Qigong gibt es ganz wenige Bewegungen. Selbst wenn es Bewegungen gibt, sind sie sanft, langsam und rund. Man braucht auch keine Kraft einzusetzen. Man meditiert sogar im Lotussitz, ohne sich zu bewegen. Deshalb unterscheiden sie sich auch äußerlich stark voneinander. Vom Wesen her ist der Unterschied noch größer. Das sportliche Training verstärkt die Bewegungsintensität, damit der Kreislauf eines Menschen gefördert und der Stoffwechsel beschleunigt wird, so dass der physische Körper bzw. die Muskeln stärker werden. Aber die Kultivierung im Qigong ist genau das Gegenteil. Sie verlangt nicht, dass der physische Körper gestärkt wird. Was durch Kultivierung verbessert wird, fängt im Körperinneren an. Das heißt, der Mensch wird vom Ursprung des menschlichen Lebens her von innen nach außen verändert. Dass die Veränderung von innen nach außen geht, können manche, die empfindsam sind, spüren. Manche sind nicht empfindsam, sie können überhaupt nicht spüren. Außerdem gehört Qigong zu den übernatürlichen Dingen. Es setzt deshalb voraus, dass die menschliche Tugend damit Schritt hält, um einen Menschen zu verändern. Sobald es zu Veränderungen kommt, werden diese Veränderungen sehr stark sein. Das sportliche Training kann das aber nicht erreichen. Es stellt auch nicht die Anforderung, dass man auf Tugend achten soll und so weiter. Natürlich, ein guter Mensch zu sein und Wert auf Moral zu legen, ist ein Grundsatz der gewöhnlichen Menschen. Er muss aber nicht so strenge Anforderungen an sich stellen, wie wir Kultivierenden. Deshalb ist es eine Technik unter den gewöhnlichen Menschen. Aber das Qigong, mit dem wir uns kultivieren, ist etwas, das über die Ebene der gewöhnlichen Menschen hinausgeht. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Auswirkungen und Ziele, die letztendlich erreicht werden, noch stärker voneinander. Zum Beispiel ermöglicht unser Qigong auf der niedrigen Ebene die Erhaltung der Gesundheit und die Verlängerung des Lebens, was das sportliche Training aber nicht ermöglichen kann. Beim sportlichen Training kannst du keine Krankheiten verhindern, selbst wenn es um einen Sportler geht oder wie stark dein Körper auch sein mag. Deshalb wird ein Sportler auch krank, wenn er krank sein soll. Es ist nur so, dass unter normalen Umständen, also bei gängigen Krankheiten oder bei Kopfschmerzen und Erkältungen, seine Abwehrkraft stark ist. Aber wenn er an schweren Krankheiten erkranken soll, wird er die Krankheiten trotzdem bekommen. Das ist sicher. Es kann keine Rede davon sein, dass die Sportler keine Krankheiten bekommen. Was das Wesen anbelangt, unterscheidet sich die Qigong-Kultivierung auch sehr stark davon. Beispielsweise habe ich vorhin gefragt, was für ein Ziel und was für einen Zweck das sportliche Training verfolgt, um den Körper zu stärken. Folgendes soll passieren. Die Bewegungsintensität soll vergrößert und die Blutzirkulation beschleunigt werden, damit der Stoffwechsel des Menschen gestärkt wird. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Man soll eine Sache dialektisch betrachten. Wenn man es stets weiter tut, wird es mit Sicherheit auch einen schlechten Faktor geben. Wir halten hier den Unterricht für Praktizierende und unterweisen sie im Fa, aber nicht die gewöhnlichen Menschen, nicht wahr? Deshalb erklären wir es in solch einer Umgebung. Warum? Überlegt mal, wenn ein Mensch die Bewegungsintensität verstärkt, beschleunigt er seine Blutzirkulation und seinen Stoffwechsel. Das heißt, der Umfang seines Stoffwechsels wird vergrößert. Sein Körper wird immer wieder mit neuen Zellen angefüllt. Der Körper weist dann eine ständig steigende Tendenz auf. Seine Zellen gehen wie die Sonne um 8, 9 Uhr immer nach oben. Sobald die Zellen verfallen, werden sie sofort ausgeschieden. Dadurch wird sein Körper gestärkt. Insbesondere wenn sich der Sportler in der Wettkampfphase befindet, hält er seinen Körper immer in einem kräftigen Zustand. Nun, genau wie diese Zelle. Wir bringen ein Beispiel. Die menschliche Zelle, gemessen an einem Tag. Wenn man 12 Stunden am Tag rechnet, weist die Zelle morgens um 6, 7, 8 Uhr eine ständig steigende Tendenz auf. Bis 8, 9 Uhr ist sie sehr stark. Ab Mittag kann die Zelle nicht mehr steigen. Sie kann nur noch nach unten fallen. Ein bestimmtes Niveau aufrechterhaltend fällt sie nach unten. Sie kann nicht mehr nach oben gehen. Dann ist sie nicht mehr für den Wettkampf des Sportes geeignet. Dann muss die Bewegungsintensität verstärkt werden, damit die Blutzirkulation gefördert wird, um diese alte Zelle auszuscheiden und eine neue Zelle zu entwickeln, die sie ersetzt. Ewig zeigt sich so ein Zustand. Durch diese Methode lässt sich der menschliche Körper stärken. Jedoch kann man damit keine Krankheiten vermeiden, weil es dafür schicksalhafte Zusammenhänge gibt. Aber wie wir gesagt haben, obwohl sein Körper stark ist, gibt es auch Nachteile, wo es Vorteile gibt. Was für Nachteile? Überlegt mal, die Zellen des menschlichen Körpers können sich nicht unendlich teilen. Es ist auch nicht möglich, dass sich so viele bilden, wie man möchte. Dafür gibt es ein Limit. Aber wenn es ein Limit für die Zellteilung gibt und du die Teilung beschleunigt hast, jeder überlege sich mal, wird damit nicht sein Leben verkürzt? Theoretisch gesehen wird es so sein, wenn man annimmt, dass sich die Zellen im ganzen Leben 100-mal teilen, könnte man 100 Jahre leben. Das ist nur ein Beispiel. In Wirklichkeit hört die Zellteilung bei 1 Million Mal auch nicht auf. Der Mensch lebt also 100 Jahre. Aber nun werden alle seine Zellen nach der Hälfte ihres Lebensweges ausgeschieden, nach der Halbzeit entfernt. Dann kann er nur noch 50 Jahre leben. Das ist dieser Grundsatz, oder? Das bedeutet, wenn es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Aus diesem Grund sehen die Sportler äußerlich relativ alt aus. Die Jugendlichen sehen wie 20-Jährige und die 20-Jährigen wie 30-Jährige aus. Normalerweise sehen sie sehr alt aus. Sorge dich deshalb aber nicht, denn er kann nicht das ganze Leben lang Sport treiben. Für die heutige Wettbewerbssituation im Sport ist ein sehr hohes Niveau Voraussetzung. Im Alter von 28, 29, so um 30 herum scheidet man aus. Danach führt man wieder ein normales Leben, wie die gewöhnlichen Menschen. Dem äußeren Anschein nach hat er nicht viel vom Leben verloren. Aber theoretisch ist das wirklich der Fall, nicht wahr? Wie können sich die Zellen endlos teilen, so wie man sie haben möchte? Das können sie nicht. Dafür gibt es ein Limit. Die Qigong-Kultivierung. Die Kultivierung ist nun das genaue Gegenteil. Sie verlangt nicht, dass der Mensch das Tempo seiner Blutzirkulation erhöht und seinen Stoffwechsel beschleunigt. Im Gegenteil, sie kann dazu führen, dass die Blutzirkulation verlangsamt wird. Der Herzschlag wird auch verlangsamt. Gleichzeitig führt sie dazu, dass der Stoffwechsel nur sehr langsam stattfindet. Wenn sich die Zellen bei anderen Menschen einmal am Tag teilen, sorge ich dafür, dass sie sich einmal alle 2 oder 3 Tage teilen. Ich sorge dafür, dass sie sich einmal in der Woche teilen. Wenn der Mensch im Lotussitz meditiert, übt er im stillen Zustand eine solch einschränkende Wirkung auf seinen Körper, seinen physischen Körper aus. In der Tat, unmerklich wird sein Leben erheblich verlängert. Sein Leben wird stark verlängert. Das ist theoretisch gesagt. Es gibt noch eins. Das Leben eines Menschen ist doch festgelegt. Wie kann es verlängert werden? Ich habe noch eine solche Begebenheit erklärt. Wenn es nicht um einen Kultivierungsweg für den Körper und für den Geist geht, kann der Mensch dennoch sein eigenes Leben im Zuge der Kultivierung verlängern. Wenn er die 3 Weltkreise noch nicht verlassen hat, wird sein verlängertes Leben noch von den 3 Weltkreisen eingeschränkt. Deshalb kann es nicht beliebig verlängert werden. Aber die 3 Weltkreise beziehen sich auf den Durchbruch der Kultivierungsebene. Wenn seine Ebene die 3 Weltkreise durchbrochen hat, wird sein verlängertes Leben von niemandem mehr eingeschränkt. Deshalb kann er das Leben ohne Einschränkung weiter verlängern, solange wie es geht. Hierbei handelt es sich um einen Kultivierungsweg, bei dem das Leben nicht mitkultiviert wird. Das geht also auch. Wenn die Ebene durchbrochen und der Durchbruch zu sehr hohen Ebenen geschafft worden ist, kann man sein Leben auch verlängern, nicht wahr? Das bedeutet, theoretisch gesehen, kann die Qigong-Kultivierung die Kultivierung unter diesen Bedingungen, das Älterwerden verzögern und das menschliche Leben verlängern. Aber wenn ein Mensch bei dem Kultivierungsweg, bei dem das Leben nicht kultiviert wird, sehr lang gelebt hat, wird man feststellen, dass er sehr, sehr alt aussieht. Er sieht schrecklich alt aus. Es wird einen solchen Zustand geben. Aber bei den Kultivierungswegen, bei denen das Leben kultiviert wird, sieht man für immer jung aus. Gerade haben wir über den Unterschied zwischen sportlichem Training und Qigong-Kultivierung gesprochen. So viel zu diesem Thema. Jetzt sprechen wir mal über das Thema der Gedankenaktivität des Menschen. Wir werden heute die fünfte Übung lernen. Bei der fünften Übung muss man im Lotussitz meditieren und sich bei der ruhigen Meditation im Lotussitz kultivieren. Aber welche Anforderungen stellen wir für das Versinken in die Ruhe? Nachher werde ich auf alle diese Fragen eingehen. Viele haben mir Zettel geschrieben. Manche sind sogar zu mir gekommen, um mich zu fragen, Meister, warum kann ich bei der Meditation im Lotussitz nicht zur Ruhe kommen? Es gibt auch welche aus anderen Schulen, die mich fragen, und auch welche aus anderen Schulen, die andere Qigong-Meister fragen, warum kann ich nicht zur Ruhe kommen? Bringen Sie mir irgendeinen Trick bei, damit ich zur Ruhe kommen kann. Ansonsten kann ich die Übung nicht machen. Deshalb bringen manche Qigong-Meister dir bei, dass du zählen sollst, dass du dir etwas vorstellen sollst, dass du dich auf einen Punkt, aufs Elixierfeld konzentrieren und nach innen schauen sollst. Ach, es gibt alles Mögliche. Es gibt auch welche aus dem buddhistischen System, die dir sagen, dass du den Namen des Buddhas rezitieren sollst. Zum Schluss kommen diese Menschen nach Hause und haben hin und her probiert. Sie finden, dass es ein bisschen besser geworden ist. Dennoch können sie nicht zur Ruhe kommen. Man kann nur sagen, dass es ein bisschen besser geworden ist. Da es eine Kultivierungsmethode ist, kann es sicherlich gewisse Wirkungen haben, aber man kommt trotzdem nicht zur Ruhe. Wir werden dieses Problem einmal erklären. Warum kann man nicht zur Ruhe kommen? In Wirklichkeit sage ich euch, dass sich die Ursache dafür, dass ein Mensch nicht zur Ruhe kommen kann, nicht durch die Anwendung gewisse Methoden beseitigen lässt. Wir sprechen zuerst über die Denkaktivität des Menschen. Danach werden wir diese Dinge erklären. Die Denkaktivität, von der wir sprechen, bezieht sich auf den Gedanken, der vom Gehirn eines Menschen stammt. Seine Aktivitäten werden von uns auch als Gedankenaktivitäten bezeichnet. Diese Gedankenaktivitäten, die Denkbewegungen eines Menschen, manche Qigong-Meister und manche Forscher, die sich mit der Wissenschaft des menschlichen Gehirns beschäftigen, sagen, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten derart fähig wären, seien diese von Qigong-Meistern oder von denjenigen, die über übernatürliche Fähigkeiten verfügen. Sobald er etwas tun will, kann es schon getan werden. Sie erforschen dann gezielt die Gedankenaktivität des Menschen. Meiner Meinung nach sind sie auf Abwege geraten. Natürlich weiß er, dass das, was der menschliche Gedanke beim Denken aussendet, eine materielle Existenz besitzt. Er weiß aber nicht, welche konkrete Form diese Substanz hat. Deshalb erforscht er die menschlichen Gedankenaktivitäten. Natürlich sehen wir diese Dinge sehr deutlich. Tatsächlich kann ich euch hier sagen, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten an sich nichts sind. Die menschlichen Gedankenaktivitäten können nichts bewerkstelligen. Die menschlichen Gedankenaktivitäten sind auch nicht so, wie der Qigong-Meister gesagt hat, nämlich, dass sie dieses und jenes bewerkstelligen könnten. Immer wenn gesagt wird, dass die Gedankenaktivitäten irgendetwas bewerkstelligen könnten, weiß der Qigong-Meister normalerweise selbst von gar nichts. Er hat überhaupt keine Ahnung, da bei vielen Qigong-Meistern das Nebenbewusstsein kultiviert wird. Manche haben Besessenheiten. Deshalb sieht er nicht, weiß auch nicht, über welche Kultivierungsfähigkeit er verfügt und was für eine Form diese hat. Er weiß von gar nichts. Deshalb denkt und glaubt er, sobald ich einen Gedanken denke, habe ich es erledigt. Er glaubt, sein Gedanke hätte es erledigt. In Wirklichkeit ist vom menschlichen Gedanken nichts erledigt worden. Der menschliche Gedanke ist sehr einfach. Es ist die Kultivierungsfähigkeit, welche die Sache wirklich erledigt hat. Du kannst nur sagen, dass derjenige Kultivierungsfähigkeiten hat und deshalb diese Sache erledigen kann. Wenn du diese Kultivierungsfähigkeit nicht hast, kannst du so lange denken, bis dir der Kopf wehtut und du fix und fertig bist. Du kannst es trotzdem nicht schaffen. Das bedeutet, dass die menschlichen Gedankenaktivitäten den Kultivierungsfähigkeiten eines Menschen den Befehl geben, Dinge zu erledigen und nicht, dass die Gedankenaktivitäten selbst Dinge erledigt haben. Alle wissen, dass es Qigong-Meister gibt, die sagen, dass sie für andere Menschen Kultivierungsfähigkeiten erschließen. Was für Kultivierungsfähigkeiten sollen das denn sein? In Wirklichkeit besitzt die Kultivierungsfähigkeit desjenigen bereits eine gewisse Energie und kann
kann funktionieren. Nur ist sie noch nicht an das menschliche Gehirn angeschlossen und kann deswegen nicht mit ihm kommunizieren. Deshalb lässt sie sich nicht befehligen und funktioniert auch nicht. Er hat bloß gesagt, dass er Kultivierungsfähigkeiten für dich erschließt. Kultivierungsfähigkeiten zu erschließen ist aber nichts anderes, als die Verbindung für dich herzustellen. Das soll dann heißen, dass er die Kultivierungsfähigkeit erschlossen hat. Auf diese Weise wird die Kultivierungsfähigkeit funktionieren. Das bedeutet also, dass bei Praktizierenden die Gedankenaktivitäten den Kultivierungsfähigkeiten Anweisungen erteilen, um Dinge zu erledigen. Bei den gewöhnlichen Menschen weisen die Gedankenaktivitäten ihre eigenen Sinnesorgane und Glieder an, Dinge zu erledigen. Deshalb ähnelt die Gedankenaktivität dem Produktionsbüro einer Fabrik. Konkrete Erledigungen werden dann von den Funktionsabteilungen durchgeführt. Wie in einer Firma erteilt der Geschäftsführer den Auftrag. Das Konkrete wird aber von den Angestellten ausgeführt. Das ist dieser Grundsatz. Wenn wir über die Gedankenaktivität sprechen, müssen wir nebenbei auch einmal über das menschliche Gehirn sprechen. Warum kann sich das menschliche Gehirn Fragen ausdenken? Warum ist dieses menschliche Gehirn derart kompliziert? Aus der Sicht der heutigen Medizin ist das menschliche Gehirn sehr kompliziert. Allerdings ist es nicht so geheimnisvoll, wie man es sich vorgestellt hat. Es ist sehr kompliziert, aber nicht sehr geheimnisvoll, da wir festgestellt haben, dass das Gehirn des physischen Körpers eines Menschen nach der Geburt gewachsen ist. Wenn es nach der Geburt gewachsen ist, ist die Quelle der wahren Gedanken und vom Denken des Menschen nicht das physische Gehirn. Sie stammen vom Urgeist eines Menschen. Die Gedanken, was man tun will, was man wirklich tun will, stammen vom Urgeist eines Menschen. Was für eine Funktion hat nun das Gehirn? Das Gehirn besitzt die Fähigkeit zu organisieren, zu verarbeiten und auszudrücken. Da das, was der menschliche Urgeist aussendet, nicht direkt die Sprache unserer Menschenwelt ist, sondern eine kosmische Information. Nachdem unser Gehirn diese empfangen hat, wird sie von ihm weitergeleitet. Das Gehirn verarbeitet sie in unsere jetzige Sprache, in Handgesten, Mimik und Sätze und bringt sie umfassend zum Ausdruck. Eine solche Funktion hat das menschliche Gehirn. Deshalb haben wir entdeckt, dass das wahre Denken vom Urgeist eines Menschen stammt. Im alten China gab es einen Ausdruck, der hieß, das Herz denkt, das Herz denkt. Ich meine, das trifft genau den Punkt. Manche Menschen haben wirklich das Gefühl, dass sie im Herzen nachdenken und das Herz denkt. Warum kommt das vor? Wenn der Urgeist eines Menschen, der sich normalerweise im Niwan-Palast, also in der Zirbeldrüse aufhält, den Platz wechselt und zum Herzen kommt, dann ist es dein Herz, das denkt. Viele unserer Praktizierenden und manche Kinder haben so ein Gefühl, dass sie sagen, dass ihre Wade denkt. Wenn sie überlegen und über Fragen nachdenken oder ihre Ferse oder ihr Bauch denkt. Viele werden dieses Gefühl haben, dass jene Stelle tatsächlich nachdenkt. Der Urgeist eines Praktizierenden kann den Platz wechseln. Der Urgeist eines Kindes kann auch wandern. Dann wirst du feststellen, dass du tatsächlich an jener Stelle denkst und Gedanken aussendest. Es ist wirklich und wahrhaftig so. Was das Denken angeht, so gibt es einige Formen. Eine davon ist das normale menschliche Denken, von dem die gewöhnlichen Menschen sprechen. Das Hauptbewusstsein ist sehr stark. Dies ist das Denken, wenn wir bei klarem Verstand etwas tun. Es gibt noch eine weitere Art, die Unterbewusstsein heißt, und eine Art, die verstecktes Bewusstsein heißt. Dann gibt es noch eine Art, die Inspiration heißt, und so weiter. Es gibt diese paar Arten von Gedankenformen, die wir alle mal erklären wollen. Das sogenannte Unterbewusstsein bezieht sich im Grunde genommen darauf, dass etwas getan, erledigt oder durchgeführt wird, während der Mensch geistesabwesend ist, also das Hauptbewusstsein nicht funktioniert oder müde ist. Wenn du wieder zu Verstand gekommen bist, sagst du, wieso bin ich so geistesabwesend? Wie habe ich diese Sache denn gemacht? In Wirklichkeit hat zu dem Zeitpunkt dein Nebenurgeist deinen Körper beherrscht und das getan. Alle wissen, dass der Körper vieler Menschen, die Qigong praktizieren, vom Nebenurgeist beherrscht wird. Bei manchen ist das besonders auffällig und wird sogar wahrnehmbar. In den letzten Jahren hat es ein gewisses Naturgong gegeben, wobei der Mensch überall verrückt spielt, herumläuft und sich auf den Boden wälzt. Sein eigener Haupturgeist weiß nichts davon. Aber du wirst sehen, während er herumläuft, rennt er in Richtung eines Baums. Er rennt mit geschlossenen Augen. Er ist bis vor den Baum gerannt, doch auf einmal weicht er dem Baum aus. Er ist nicht dagegen gerannt. Man sieht, wenn ein Stein auf dem Boden liegt, rennt er bis vor den Stein, dann springt er hoch, ohne darüber zu stolpern. Warum kann er mit geschlossenen Augen ausweichen? Weil es der Körper unter der Kontrolle seines Nebenurgeistes getan hat. Es gibt noch einen weiteren Fall. Wenn der Nebenurgeist eines Menschen sehr stark ist oder wenn sich der Haupturgeist in einem bestimmten Zustand befindet oder sich in schlafendem Zustand befindet und tief eingeschlafen ist, kann es einen Zustand geben, der als Schlafwandeln bezeichnet wird. Sein Hauptbewusstsein weiß nichts davon. Das Nebenbewusstsein hat den Körper kontrolliert und beherrscht, sodass er etwas getan hat. Was wir gerade erklärt haben, ist das sogenannte Unterbewusstsein. Es gibt noch eine weitere Art, die als verstecktes Bewusstsein bezeichnet wird. Wir erklären mal ein paar Arten von Denkformen der Menschen. Im Prinzip bezieht sich das versteckte Bewusstsein darauf, dass der Mensch in seinem gespeicherten Gedächtnis anscheinend eine gewisse Art Erinnerung hat. Anscheinend existiert deshalb eine solche Art der Erinnerung. Das scheint das von ihm sogenannte versteckte Bewusstsein zu sein. Da alle diese Begriffe von Literaten, aber nicht von Wissenschaftlern erfunden worden sind, kannst du sie bei der Erklärung sehr schwer definieren. Die Inspiration ist auch eine Denkform. Diese Denkform ist auch eine passive Erscheinung. Dann werden wir einmal erklären, woher die Inspiration kommt. Natürlich, der Begriff Inspiration ist auch von den Literaten, nicht von den Wissenschaftlern erfunden worden. Nach einem solchen Zustand hat er einen solchen Begriff definiert, aber das Konkrete kann er auch nicht genau erklären. Wenn ein Literat über die Herkunft seiner Inspiration, über die Inspiration, über diesen Begriff spricht, wird er dazu Erklärungen abgeben. Deshalb haben die meisten von ihnen es so erklärt, dass die Ansammlung des Wissens aus dem ganzen Leben eines Menschen in jenem Moment wie ein Funke aufblitzt, oder? Normalerweise hat man es so erklärt. In Wirklichkeit ist solch eine Erklärung, wenn es nach dem Materialismus geht, meiner Meinung nach auch nicht plausibel. Wenn man es nach dem Materialismus erklärt, sollte das menschliche Denken und Gehirn umso intelligenter sein, je mehr man es benutzt. Je mehr man es benutzt, desto funktionsfähiger sollte es sein. Das ist doch die allgemeine Behauptung. Aber warum kommt die Inspiration denn nicht, wenn wir bei einem Forschungsprojekt, beim Schreiben eines Artikels, beim Komponieren eines Liedes oder beim Erfinden für irgendetwas in einen Engpass kommen und uns der Kopf wehtut? Wenn dein Hauptbewusstsein sehr stark ist, wird sie nicht kommen, auch wenn du sie herbeirufst. Die Inspiration kommt meist in dem Moment, in dem das Bewusstsein nicht stark, das Hauptbewusstsein nicht stark und geistesabwesend ist. Oder sie kommt erst, wenn man nicht darauf achtet und das Bewusstsein locker gelassen hat. So ist es doch normalerweise. Ich schreibe einen Artikel, komme nicht mehr weiter. Beim Komponieren oder Schreiben fehlt es an Inspiration und geht nicht mehr weiter. Oder das Forschungsprojekt bleibt auf der Strecke. Es ist sehr bedrückend. Natürlich ist es sehr bedrückend. Wenn die Müdigkeit lange andauert, wird es einem schwindlig. Und wenn die blauen Adern durch den innerlichen Druck am Kopf hervortreten, geht es gar nicht mehr. Schon gut, ich höre auf, ich mache eine Pause. Er macht draußen einen Spaziergang, schaut sich das Treiben an und macht eine Pause. Oder legt sich sogar hin, schläft und ruht sich aus. Als er sich hinlegt oder spazieren geht, wenn er das Gehirn nicht benutzt, kommt unerwartet die Inspiration. Die Inspiration ist garantiert in diesem Zustand aufgetaucht. Sie kommt in dem Zustand, in dem du unbewusst bist, das Hauptbewusstsein also keine Wirkung ausübt. Wie ist das zu erklären? Ich sage euch allen, die Inspiration ist an sich die Auswirkung deines Nebenurgeistes und ist nichts, was sich dein Hauptgeist ausgedacht hat. Wenn du denkst, auch wenn du noch so intelligent und tüchtig bist, kannst du nur das bisschen Wissen haben, das du in der heutigen Gesellschaft gelernt hast. Und all dieses Wissen, das du in der heutigen Gesellschaft erlangt hast, das sind alles Dinge der gewöhnlichen Menschen. Aber das, was du erfinden willst und den wunderbaren Artikel, den du schreiben willst, hat es früher doch nicht gegeben. Das heißt, dass es über den Stand deines Wissens hinausgeht. Es ist meistens so. Das liegt daran, dass sich der Nebenurgeist eines Menschen im anderen Raum befindet. Diese Dinge kann er ganz genau sehen. Du bist an einem gewissen Punkt und kommst nicht mehr weiter. Ob bei einem Forschungsprojekt, beim Schreiben eines Artikels oder beim Komponieren, wenn du nicht weiterkommst, je stärker dein Wunsch ist, weiterzukommen, desto anstrengender ist es für das Gehirn. Du merkst, dass dir der Kopf sehr wehtut. Du fühlst dich sogar sehr müde und unwohl. Obwohl der Nebenurgeist dein Gehirn nicht beherrscht, bildet er dennoch zusammen mit deinem Körper eine vollständige Einheit. Er beherrscht auch gleichzeitig deinen Körper. Wenn es dir weh tut, tut es ihm auch weh. Wenn du dich unwohl fühlst, fühlt er sich auch unwohl. Wenn es ihm nun sehr unangenehm ist, wird er sich seinen Teil denken. Schau mal, diese Sache ist doch so einfach. Warum bist du so dumm? Warum kannst du es nicht fertig machen? Deinetwegen tut mir der Kopf so weh. Es tut ihm auch weh. Denn je stärker der Hauptgeist ist, desto stärker hast du das Gehirn unter deiner Kontrolle. Deshalb kann sich der Nebenurgeist nicht einmischen. Wenn du dich aber entspannt hast, kommt er an die Reihe. Ach, jetzt mache ich es. Er spiegelt dann die Dinge, die er selbst weiß, in deinem Gehirn wieder. Dann ist dir der Einfall gekommen. Die Inspiration ist gekommen. So ist es normalerweise. Manche Menschen würden vielleicht denken, setzen wir doch das Nebenbewusstsein des Menschen ein, um die Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben. Es wäre schön, einige fortgeschrittene Dinge zu entwickeln. Das geht aber nicht, weil sein Wissen auch sehr begrenzt ist. Es darf nur den Zustand des Raums kennen, in dem er sich selbst befindet. Diejenigen, die von sehr hohen Ebenen gekommen sind, werden es auch nicht wagen. Er kümmert sich überhaupt nicht um die Sachen von dir. Er kennt den Grundsatz. Er lässt sich auch nicht von dir herumkommandieren, da die gesamte astronomische Erscheinung, die Chinesen sprechen von der himmlischen Zeit bzw. der himmlischen Zeit, der günstigen geografischen Lage und der Harmonie der Menschen. Alle kennen das Buch der Wandlungen, das zurzeit sowohl im Inland als auch im Ausland studiert wird. In Wirklichkeit hat es die Galaxie bzw. die Veränderungen der astronomischen Erscheinungen innerhalb der Galaxie und deren entsprechenden Verhältnisse zu den Dingen der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen beschrieben. Sie führen zu den Veränderungen in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen. Das heißt, unterschiedliche astronomische Erscheinungen führen zu unterschiedlichen Veränderungen in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen. Die Entwicklung der Menschheit folgt den kosmischen Gesetzmäßigkeiten. Du hast gesehen, dass sich die Materie nach bestimmten Regeln bewegt. Bei unterschiedlichen Bewegungsformen wird es unterschiedliche Bewegungszustände geben. Sie führen zu unterschiedlichen Bewegungszuständen. Die Galaxie dreht sich, die neuen Planeten drehen sich um die Sonne. Das heißt, ihre Drehungen, ihre unterschiedlichen Veränderungen, die Veränderungen der astronomischen Erscheinungen können den gewöhnlichen Menschen unterschiedliche Veränderungen bringen. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass es sich nicht von dir führen lässt. Du willst etwas von Menschenhand machen, das geht aber nicht. Gerade haben wir über die Inspiration gesprochen. Die Inspiration der Menschen erklärt. So viel zu diesem Thema. Wir haben vorhin einige Denkformen erklärt. Warum haben wir euch diese Denkformen erklärt? Hauptsächlich haben wir euch allen die Wirkung des Gehirns und die Quelle seines Denkens erklärt. Da wir heute die Meditationsübung lernen, sprechen wir einmal davon, wie die Meditationsübung praktiziert werden soll. Manche können, wie ich vorhin erwähnt habe, gedanklich nicht zur Ruhe kommen. Er geht dann überall hin, um jemanden aufzusuchen, der ihm gewisse hohe Techniken beibringt, damit er zur Ruhe kommen kann. In Wirklichkeit halten es diejenigen, die sich wirklich kultivieren, für sehr lächerlich, denn aufgrund der Ursache, wegen der man nicht richtig zur Ruhe kommen kann, können hohe Techniken und Methoden keine absolute Wirkung ausüben. Als ein Kultivierender, wenn du gedanklich zur Ruhe kommen kannst, befindest du dich bereits auf einer sehr hohen Ebene, da gedanklich zur Ruhe kommen, deine Ebene und deine Konzentrationskraft einander entsprechen. Ist deine Ebene nicht etwa bestimmend für deine Konzentrationskraft? Hängt die Höhe deiner Konzentrationskraft nicht etwa davon ab, wie weit du deine Anhaftungen losgelassen hast? Offen gesagt liegt der Grund, warum man nicht richtig zur Ruhe kommen kann, darin, dass der Gedanke des Menschen nicht rein und ruhig ist. Es gibt viel zu viele Dinge unter den gewöhnlichen Menschen, an denen man festhält und die man nicht loslassen kann. Wenn man sagt, dass du alle diese Dinge komplett loslassen sollst, wirst du es dann schaffen? Es ist nicht möglich, dass du auf einmal eine sehr hohe Konzentrationskraft erreichst. Deshalb lässt du die Anhaftung allmählich los. Sie wird allmählich beseitigt. Deine Ebene gelangt allmählich zum Durchbruch. Die Konzentrationskraft verstärkt sich auch allmählich. Zum Schluss wird dieser Schritt erreicht. Aber warum können viele Menschen gleich zur Ruhe kommen? Das liegt in gewisser Weise an der eigenen angeborenen Grundlage. Deshalb kannst du den Grund dafür, dass du überhaupt nicht zur Ruhe kommen kannst, nicht im Außen suchen. Selbst wenn eine Gottheit kommt und dir eine große Methode beibringt, wirst du nicht zur Ruhe kommen können. Manche haben gedacht, warum bringen uns manche Qigong-Meister bei, den Namen des Buddhas zu rezitieren, uns gedanklich aufs Elixierfeld oder auf einen Punkt zu konzentrieren und uns etwas vorzustellen, damit wir zur Ruhe kommen. Dadurch kommt man auch nicht zur Ruhe. Das wirkt nur für eine kurze Zeit. Danach geht es wieder nicht mehr. Das ist nur eine Kultivierungsmethode, aber kein besonderer Kniff. Bei der Kultivierung kann man keine Abkürzung nehmen. Lasst es uns an einem Beispiel erklären. Manche sagen, das glaube ich aber nicht. Er meint, durch die Konzentration auf das Elixierfeld kann ich schon zur Ruhe kommen. Oder wenn ich den Namen des Buddhas rezitiere, kann ich zur Ruhe kommen. Meiner Meinung nach wird es nicht unbedingt so sein. Manche haben gesagt, die reine Landschule ist einfach. Allein durchs Rezitieren vom Namen des Buddhas kann man sich kultivieren. In Wirklichkeit sage ich euch, dass nur das Äußere einfach ist. Das Wesen dieser Kultivierung ist in Wirklichkeit nicht einfach. Wo gibt es eine solch einfache Sache? Überlegt mal, wie man den Namen des Buddhas rezitieren soll. Man muss ihn ohne einen einzigen wirren Gedanken rezitieren. Jedes Wort wird vor den Augen erscheinen. Man liest Buddha Amitabha, Buddha Amitabha. Dabei erscheint sogar jedes Wort vor den Augen. Kannst du eine solch hohe Konzentrationskraft erreichen? Kannst du nicht. Das kannst du garantiert nicht. Manche Menschen glauben nicht daran. Wenn du das nicht glaubst, kannst du es mal ausprobieren. Es hat bereits viele solche Beispiele gegeben. Wenn du nicht daran glaubst, rezitier mal den Namen des Buddhas. Du hast zu viele Dinge unter den gewöhnlichen Menschen, an denen du eigensinnig festhältst. Eure Firma wird heute Prämien verteilen. Du weißt nicht, wie viel du bekommen kannst. Oder eure Firma ist gerade dabei, die Wohnungen zu verteilen. Andere haben dir gesagt, dass du eine bekommen wirst. Aber kannst du eine bekommen? Es ist wie wenn ein Hase in deinem Herzen herumhüpft. Oder dein Kind macht gerade die Aufnahmeprüfung für die Uni. Du machst dir Sorgen, ob das Kind die Prüfung bestehen wird. Auf jeden Fall gibt es viel zu viele Dinge, an denen du festhältst. Vielleicht gibt es bei den Verwandten und Freunden noch Dinge, um die du dir Sorgen machst. Du denkst ständig an solche Sachen. Sag doch mal, was du machen kannst. Kannst du denn so zur Ruhe kommen? Kommst du durchs Rezitieren vom Namen des Buddhas zur Ruhe? Wenn du das nicht glaubst, dann sollst du es mal probieren. Während du mit dem Mund Buddha Amitabha, Buddha Amitabha rezitierst, denkt dein Kopf an etwas anderes. Mit dem Mund rezitierst du Buddha Amitabha, aber der Kopf denkt, wie viel Prämie bekomme ich in diesem Monat? Mit dem Mund rezitierst du Buddha Amitabha, Buddha Amitabha, ich habe in diesem Monat zu wenig Prämien bekommen. Warum kann sich der Leiter für die Vergabe der Prämien nicht mit mir vertragen? Mit dem Mund rezitierst du immer noch Buddha Amitabha. Je mehr du im Herzen denkst, desto mehr ärgerst du dich. Wenn ich in diesem Monat zu wenig Prämien bekomme, werde ich mich ganz bestimmt mit ihm anlegen. So ein Problem wird es bei dir geben, oder? Garantiert. Das ist eine Kultivierungsmethode, allerdings kann sie keine absolute Wirkung haben. Die richtige Erhöhung liegt an dir selbst. Nur durch das Loslassen von Anhaftungen kann die Konzentrationskraft gestärkt werden. Andersherum gesagt, wird auch deine Ebene höher. Wenn du die Anhaftung losgelassen hast, hat deine Ebene sicherlich den Durchbruch geschafft. Du befindest dich dann weit oben. Deine Konzentrationskraft ist auch so hoch. Das geht Hand in Hand. Manche behaupten, wenn ich das Elixierfeld im Inneren betrachte, kann ich zur Ruhe kommen. Das glaube ich dir nicht. Manche Menschen betrachten die Nase mit den Augen, das Herz mit der Nase, das Elixierfeld mit dem Herzen oder sie betrachten direkt das Elixierfeld im Inneren. Das geht alles. Schau doch mal. Sicherlich haben diejenigen, die Elixier läutern, eine weiße, runde Substanz im Bauch. Das muss eine reine Substanz sein. Falls sie nicht rein ist, ist die Substanz schwarz. Da ist etwas Dunkles. Man kann nicht unterscheiden, ob es schwarz oder weiß ist. Du siehst das Elixier im Bauch, es ist schön hell. Du siehst dieses Elixier, betrachtest das Elixierfeld im Inneren, das Himmelsauge ist offen und kann es sehen. Trotzdem kommst du nicht zur Ruhe. Dann konzentrierst du dich darauf. Du konzentrierst dich auf den einen Punkt und betrachtest es. Durch die Konzentration sollst du zur Ruhe kommen können. Die Konzentration ist nicht möglich. Du siehst, dass das Elixier sehr schön aussieht. Du hast es gesehen. Nach einer kurzen Weile verwandelt sich das Elixier in eine Wohnung. 3 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, genau wie die Firma sie gerade verteilt. 3 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Meine Tochter wohnt in diesem Zimmer, der Sohn in dem anderen Zimmer. Wir als altes Pärchen wohnen in diesem Zimmer. In der Mitte ist das Wohnzimmer. Prima. Bald verwandelt sich das Elixier in die Wohnung. Das ist garantiert so. Der wahre Grund, weshalb man nicht zur Ruhe kommen kann, ist, dass das Herz des Menschen nicht rein ist. Dann sollst du dich allmählich erhöhen. Wir zwingen dich auch nicht, dass du gleich auf einmal einen gewissen Stand erreichst. Bei der Kultivierung ist dir eine allmähliche Erhöhung erlaubt. Aber du darfst bei dir selbst nicht locker lassen. Du meinst, der Meister hat gesagt, dass wir uns langsam kultivieren können. Dann werden wir uns langsam kultivieren. Wenn du bei den Anforderungen an dich locker lässt, wie sollst du dich dann noch kultivieren? Deshalb, wenn man wirklich nicht zur Ruhe kommt, soll man nicht im Außen suchen. Die echte Kultivierung ist die Kultivierung des Herzens. Du sollst in deinem Herzen suchen. Nur wenn du deine Xing-Xing erhöhst und Anhaftungen losgelassen hast, kannst du zur Ruhe kommen. Seit so vielen Jahren wurde es als eine Technik unter den gewöhnlichen Menschen betrachtet und danach gestrebt. Aber es geht über die gewöhnlichen Menschen hinaus. Dabei folgt es einem übernatürlichen Grundsatz. Und deshalb lässt es sich nicht wie die Dinge der gewöhnlichen Menschen mit etwas Mühe erlernen und mit Geld bekommen. Das kannst du nur dann bekommen, wenn du wirklich deinen moralischen Maßstab erhöhst, deine Xing-Xing kultivierst. Die aufgewendete Mühe, die Mühe, die man sich macht, ist nur eine Belastung des Körpers. Sie ist zwar auch ein Aspekt, allerdings ein sehr, sehr kleiner. Wenn davon die Rede ist, dass das Herz nicht rein und ruhig ist, so haben wir subjektive Gründe gefunden, die uns nicht zur Ruhe kommen und uns nicht kultivieren lassen. Doch ist heutzutage der Zustand unserer Gesellschaft auch sehr kompliziert, oder? Es gibt Menschen mit allen möglichen Herzen und auch alle möglichen schlechten Menschen. Früher habe ich gesagt, dass es sogar sehr schwierig ist, wenn ein Mensch ein guter Mensch sein will. Ob du es glaubst oder nicht, wenn du jetzt von Lei Fang lernst, wirst du dir allerlei Spott zuziehen. Ob du es glaubst oder nicht, wenn du von der Firma als Vorbild betrachtet wirst, mehr Prämien bekommst oder als vorbildlicher Arbeiter ausgewählt wirst, wird der Druck auf dich ganz bestimmt nicht klein sein, oder? Allen möglichen Spott wird es geben. Anspielungen und Sticheleien werden gemacht. Du bist doch das Vorbild und bekommst mehr Prämien. Mach du doch die Arbeit. Diese Arbeit kannst du doch machen. Mach du doch. Wir können es nicht. Du bist doch ein Vorbild. Warum kommst du heute so spät? Du musst doch früher kommen. Wir machen Feierabend. Du als Vorbild sollst aber später gehen. Stimmt das oder nicht? Ich meine, es ist jedenfalls schwer, ein guter Mensch zu sein. Wenn du das nicht glaubst, dann tu doch was Gutes. Das heißt, außer dem subjektiven Grund, der an der Anhaftung liegt, so dass man sich nicht kultivieren kann, beziehungsweise die Kultivierung negativ beeinflusst oder gestört wird, gibt es noch einige objektive Faktoren. Was ich gesagt habe, gehört zu der einen Seite. Es gibt noch eine andere Seite. Beispielsweise ist die Lage mit der Reform und der Öffnung sehr gut. Der Lebensstandard ist gestiegen. Neue Techniken wurden eingeführt. Ich meine, das sind alles gute Sachen. Du hältst sie für etwas Gutes. Auch ich halte sie für etwas Gutes. Aber wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Es gibt auch eine mangelhafte Seite. Die gibt es auch. Heutzutage sagen alle, dass die geistige Zivilisation schlechter geworden ist. Die materielle Seite der Zivilisation hat sich verbessert. Die geistige Seite hat aber nicht Schritt halten können. Hat man das nicht schon gesagt? Es gibt auch welche, die sagen, wir zitieren das als ein Beispiel, dass die heutige moralische Einstellung der Menschheit bereits sehr schlimm geworden ist. Menschen aus dem Westen sind mit dem Mantel der Zivilisation bedeckt. Deshalb legt man äußerlich darauf Wert, Manieren zu haben. Alle legen Wert auf zivilisiertes Verhalten. Aber hinter dem Rücken werden solche Untaten begangen, dass ich sage, der Mensch hat keine sittlichen Normen mehr. Er tut alles. Es bleibt ihm nur das bisschen übrig. Bei den Chinesen gab es früher die moralische Einstellung, die den Menschen zügelte. Aber die heutigen Menschen glauben an nichts mehr. Man sagt, dass es die Endzeit des Dharma ist. Das heißt, es gibt keine Richtlinie mehr für das Herz, um die Menschen zu zügeln. Alles wird getan. Alles wird gemacht. Aber im Herzen einiger Menschen existiert noch ein bisschen Moral und ein bisschen menschliches Gewissen. Wäre das bisschen auch nicht mehr da, dann hätte es sich für die Menschen sofort erledigt. Es ist nur noch das bisschen übrig. Schau mal, was die heutigen Menschen tun. Mit der Reform und Öffnung sind die schlechten Dinge auch hereingelassen worden. Sie stören die Menschen auch bei der Kultivierung, oder? Natürlich ist die Reform und die Öffnung eine gute Sache, aber das Schlechte ist auch hereingekommen. Das Pornografische, die Homosexualität, der Drogenkonsum, die sexuelle Befreiung. Auf jeden Fall Schmutziges und die Mafia. Es ist alles darunter. Diese Dinge üben objektiv auch eine störende Wirkung aus. Sprechen wir mal von den Kunstwerken.
Wenn es nichts Erotisches, keine Bettszene im Fernsehen oder in den Filmen gibt, dann scheint es so, dass niemand mehr das Fernsehprogramm oder die Filme anschaut. Auf die Besucherzahl und die Einschaltquote wird Wert gelegt, oder? Wenn es nichts Erotisches, Schmutziges in den literarischen Werken, in den Romanen gibt, dann scheint es so, als ob sich das Buch nicht verkaufen lässt. Auf den Absatz wird Wert gelegt. Die moralischen Normen der heutigen Menschen sind sehr niedrig. Das, was Durst löscht, ist gefragt. Man sucht nach geistigen Anreizen. Gib ruhig her. Wenn der Mensch das sieht, was seinen Durst löscht, wird seine Begierde befriedigt. Die gesamte Moral rutscht in großem Ausmaß ab. Die Kunst von früher. Wie du weißt, mussten früher unsere Sänger und Tänzer die Kunst- und Musikhochschule absolvieren, eine Tanzausbildung absolvieren. Dann waren sie erst Künstler. Zumindest musst du doch die Kunstschule absolvieren oder fachlich geschult sein, oder? Aber jetzt siehst du einen Sänger mit einer heiseren Stimme. Das merkwürdige Aussehen mit den langen Haaren ist auch ganz schlimm. Die Menschen folgen ihm wie verrückt. Eigentlich, wenn die moralischen Normen der Menschen abrutschen, rutschen die künstlerischen Formen und alles andere auch mit nach unten. Was sind das für Dinge, welche die Menschen hochschätzen? Wenn jemand singt, muss er doch seine eigene Stimme pflegen, um ein Sänger zu werden. Er muss auf die Art der Stimmgebung achten. Derjenige mit der heiseren Stimme ist wie, ich habe das Gefühl, dass seine blauen Adern aus Luftmangel angeschwollen sind und pochen. Er bekommt wie verrückt Beifall und das Publikum ist außer sich. Das bedeutet, dass alles eine Veränderung erfährt. Außerdem gibt es noch einige literarische Werke. Überlegt mal, wenn ein literarisches Werk oder ein Kunstwerk keine nackten Körper oder sonst etwas zeigt, scheint es, dass niemand das Bild mehr anschaut. Ich meine, wenn es um einen Europäer geht, dann geht es noch. Aber bei den Chinesen klappt es nicht. Das sieht nicht gut aus. Außerdem, nur um diese Sache zu erklären, wenn du als ein Kultivierender nicht fernsehst oder keine Filme schaust, wirst du Bücher lesen, oder nicht? Sobald du sie aufschlägst, kommt alles. Wir haben früher gesagt, als ein Praktizierender soll man mit solchen Dingen nicht in Berührung kommen, um zu vermeiden, dass die Kultivierung gestört wird und deine Lust und Begierde wieder geweckt werden. Aber heutzutage kannst du solche Kontakte gar nicht vermeiden. Du willst es nicht sehen, aber du wirst dazu gezwungen, es zu sehen. Sobald du ein Buch aufschlägst, ist es da. Du läufst auf der Straße. Gehst du auf die Straße oder nicht? Wenn du kein Fernsehen, keine Filme siehst, keine Bücher liest, gehst du auf die Straße oder nicht? In den Geschäften sind die Nacktbilder und alles da. Sobald du den Kopf hebst, siehst du es. Damit ist gemeint, dass diese Dinge auch objektiv eine störende Wirkung für die Kultivierung ausüben. Aber wir sagen euch allen, dass die objektive Lage für manche ungünstig ist, während sie für manche andere, meiner Meinung nach, vorteilhaft ist. Lao Tzu hat gesagt, wenn ein edler Mensch vom Dao hört, kultiviert er sich mit Fleiß. Wenn ein mittlerer Mensch vom Dao hört, macht er ab und zu mit. Wenn ein unedler Mensch vom Dao hört, lacht er darüber. Hätte er nicht darüber gelacht, wäre es auch kein Dao. Was bedeutet das? Wenn der obere Mensch vom Dao hört und von der Kultivierung hört, findet er es gut. Dieser Mensch hat den Wunsch, es zu lernen. Er kultiviert sich bis zum Schluss. Das ist doch so gut. Es geht nicht, dass ich mich nicht zur Vollendung kultiviere. Entschlossen kultiviert er sich. Das ist der obere Mensch, der vom Dao gehört hat. Stimmt das? Ganz egal, wer mich nicht kultivieren lässt, ich werde nicht mitmachen. Ich werde mich kultivieren. Aber wenn ein mittlerer Mensch vom Dao hört, macht er nur ab und zu mit. Ob er praktiziert oder nicht praktiziert, es geht beides. Wenn andere es lernen und er es sieht, bei mehr als 4000 Menschen hier im Saal ist sicherlich was los. Wir gehen auch mal hin. Nach dem Unterricht findet er es auch in Ordnung. Das Wissen ist für ihn neu. Es ist sehr neu. Wenn er nach Hause kommt, ist er beschäftigt. Wie auch immer, die Dinge, die materiellen Vorteile sind praktisch. Was für Übungen? Schon vergessen. Dies gehört dazu, dass der mittlere Mensch vom Dao hört. Wenn du öfter nachfragst, kultiviere ich mich. Wenn nicht, dann halt nicht. Er ist nicht richtig dabei, lässt es aber auch nicht ganz sein. Wenn der niedrige Mensch vom Dao hört, lacht er darüber. Hätte er nicht darüber gelacht, dann wäre es auch kein Dao. Was bedeutet das? Wenn der niedrige Mensch von der Kultivierung hört, lacht er. Ach, er lacht wirklich mit vorgehaltener Hand. Ich glaube wirklich nicht an dieses Zeug von euch. Er meint, ihr seid alle unbegreiflich. Der praktische Vorteil liegt doch vor euch.
Ohne dafür zu kämpfen, ist dein Leben dann nicht zu langweilig? Du siehst bei den anderen das Geld und hübsche Frauen und wie sie das nach Herzenslust genießen. Und du? Ihr seid echt nicht zu verstehen. Es ist wirklich nicht zu verstehen, dass ihr nicht zurückschlagt, wenn ihr geschlagen werdet. Nicht zurückschimpft, wenn ihr beschimpft werdet. Natürlich, wenn dich diese Menschen nicht auslachen, dann ist das Dao meiner Meinung nach nichts mehr wert. Lao Tse hat gesagt, dann wäre es kein Dao. Es würde überall auf der Straße liegen. Man braucht es nur beim Vorbeigehen aufzulesen. Schon hat man sich erfolgreich kultiviert. Wenn er dich nicht ausgelacht hätte, wäre es, gerade weil es so kostbar ist, wirklich nichts mehr wert. Diese sogenannten klugen Menschen, die sich selbst für gescheit halten, sind gerade die Dummen. Wir haben nun darüber gesprochen, dass man nicht zur Ruhe kommen kann, wenn man zur Ruhe kommen will, und auch über das menschliche Denken, die Denkformen und die Zustände, die den Menschen dabei stören, sodass er nicht zur Ruhe kommt. Wir sagen nur so viel zu diesem Thema. Natürlich gibt es noch etwas, das den Menschen stört, sodass er nicht zur Ruhe kommt und das die Kultivierung des Menschen stört. Das ist das Gedankenkarma. Dieses Problem habe ich bereits erklärt. Ich habe euch bereits gesagt, dass das Gedankenkarma eines Menschen auch beim Praktizieren stören kann. Viele schmutzige Worte werden auftauchen. Bei manchen zeigt es sich ganz stark. Aber dein Hauptbewusstsein muss klar bleiben, damit du dich selbst beherrschst. Dann können wir dir helfen, dieses Karma abzutragen. Wenn du dich selbst nicht beherrschst und abrutscht, dann bist du kein Kultivierender mehr. Was kultiviert werden soll, bist doch du. Wenn du mitschimpfst und nicht mehr glaubst, wie willst du dich dann noch kultivieren? Wer wird sich noch um dich kümmern? Ist das nicht so ein Problem? Jetzt sprechen wir über ein weiteres Thema. Was für ein Thema? In den Kultivierungskreisen hören wir oft, dass die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Was ist denn die angeborene Grundlage? In Wirklichkeit wird die angeborene Grundlage vom Verhältnis zwischen der Tugendsubstanz und dem schwarzen Karma bestimmt. Das bestimmt, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Beispielsweise hat ein Mensch mit viel Karma ein ganz großes Karmafeld um seinen Körper herum. Bei vielen ist das Himmelsauge auf sehr niedriger Ebene geöffnet und sie können auch sehr deutlich sehen. Wenn die Ebene niedrig ist und man nicht klar sehen kann, ist das natürlich schlecht. Es gibt solche Menschen. Er wird entdecken, dass die heutigen Menschen überall am Körper Viren haben. Überall sind Viren. In Wirklichkeit ist das Karma, das sich in diesem Raum so zeigt. Das ist Karma. Deshalb wurde gesagt, wenn das Karma zunimmt, bildet es ein Karmafeld um den Körper herum. Dieses Karmafeld, dieses Karma steht unseren kosmischen Eigenschaften entgegen. Es ist die Substanz, die den kosmischen Eigenschaften zuwiderläuft. Deshalb wird dieser Mensch ein schlechtes Erkenntnisvermögen haben. Häufig haben diejenigen mit schlechter angeborener Grundlage auch ein schlechtes Erkenntnisvermögen. Warum ist es denn schlecht? All das Schlechte, das er getan hat, hat zu viel Karma geführt. Deshalb ist das, woran er glaubt, das bisschen reale Interesse unter den gewöhnlichen Menschen. Außerdem ist er vom Karma umhüllt, sodass eine Art Isolierung zwischen ihm und den kosmischen Eigenschaften entstanden ist, sodass er selbst vom Kosmos isoliert worden ist. Dann glaubt er in seinen Gedanken nicht mehr an die Wahrheit dieses Kosmos. Wenn du über Qigong, Kultivierung, Religionen, ja sogar über gewisse Erscheinungen im Qigong, von denen die Menschen reden, oder über Erscheinungen in anderen Umgebungen, welche die Menschen nicht erklären können, sprichst, dann glaubt er überhaupt nicht daran. Er glaubt nicht nur nicht daran, innerlich lacht er dich auch noch aus. Ihr seid wirklich alle geisteskrank geworden. Das meint er wirklich. Er meint, sein Kopf wäre klar. Er meint, er wäre derjenige, der mit dem kühlsten Kopf nachdenkt. In Wirklichkeit kommt das daher, dass seine Gedanken und sein ganzer Körper von Karma umhüllt sind. Er begreift das nicht. Es ist sehr schwer für ihn zu erkennen. Diejenigen, die viel weiße Substanz besitzen, haben ein ganz großes Feld der Tugend um ihren Körper herum.
Diese Tugend, diese weiße Substanz, erhält man durch gute Taten. Man hat Leid ertragen und sich Mühe gegeben, dann bekommt man sie. Deswegen ist sie den kosmischen Eigenschaften angeglichen. So kommt es, dass diese Menschen gleich daran glauben werden, wenn du über Kultivierung sprichst, so wie wenn ein edler Mensch vom Dao hört, von dem ich gesprochen habe. Diese Sachen, die du erzählt hast, habe ich zwar noch nie gesehen, aber trotzdem glaube ich sie. Das liegt daran, dass er mit den kosmischen Eigenschaften verbunden ist. Das ist die gute angeborene Grundlage, von der wir gesprochen haben. Die gute oder schlechte angeborene Grundlage, von der die Menschen sprechen, ist auf diese Art und Weise entstanden. Die schwarze Substanz hat man dadurch bekommen, dass man Schlechtes getan hat. Die Tugend hat man bekommen, weil man sich selbst Mühe gegeben hat, übervorteilt wurde, Leid ertragen oder selbst etwas Gutes getan hat. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Substanzen. Die jeweilige Menge bestimmt, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Das ist sicher. Es darf aber auch nicht zu absolut gesehen werden. Beispielsweise wird derjenige mit einer guten angeborenen Grundlage häufig vom Umfeld beeinflusst, sowie diejenigen mit dem Qigong-Zustand, von denen ich erzähle, habe. Das heißt, die Erziehung, die er erhalten hat, die Umgebung, mit der er in Kontakt steht, führen dazu, dass er sich selbst für sehr nüchtern und materialistisch hält. Er meint, er wäre ein absoluter Materialist. Apropos absoluter Materialist. Ich denke, dass es keine Absolutheit gibt. Der absolute Materialismus wäre doch falsch. Derjenige meint, womit er noch nicht in Berührung gekommen ist, was er noch nicht gelernt hat, diese Sachen von diesem Leben und dieser Welt glaubt er alle nicht. Diese Sachen, über die gesprochen wird, glaubt er nicht. Aber dieser Mensch muss nicht unbedingt eine schlechte angeborene Grundlage haben. Es gibt auch solche. Ich nenne euch ein Beispiel. Als ich in Peking einen Kurs hielt, gab es so einen Mann. In diesem Feld, als wir am zweiten Tag das Himmelsauge öffneten, haben viele Menschen viele Dinge mal verschwommen, mal klar gesehen. Viele konnten deutlicher sehen. Er gehörte auch zu denjenigen, die relativ klar sehen konnten. Auf einmal konnte sein Himmelsauge nicht nur sehr deutlich sehen, er konnte außerdem mit meinem Fashen in Kontakt treten. Was ich beim Reden abgestrahlt habe, die Kultivierungsfähigkeiten in verschiedensten Formen, die aus jeder Stelle meines Körpers ausgestrahlt wurden, wie die abgestrahlten Falun ausgesehen haben, wie sie auf die Körper der Menschen gefallen sind und wie sie deren Körper korrigiert haben, wie viele Fashen es hinter jedem Menschen gab. Das alles hat er gesehen. Danach erzählte er es den anderen während der Pause in der Vorhalle des Saals. Er sagte, ich habe diese Dinge gesehen. Alle hörten ganz interessiert zu und umringten ihn. Sie sagten, wow, dein Himmelsauge ist echt gut geöffnet. Du hast so viel gesehen. Er erzählte hin und her. Zum Schluss sagte er, ich glaube nicht daran. Sein Denken kehrte sich ins Gegenteil. Er glaubte wieder nicht mehr daran. Das bedeutet, wie ich gesagt habe, dass es nicht absolut ist. Es gibt auch Menschen, die keine gute angeborene Grundlage haben. Doch durch den Einfluss der Umgebung lässt sich sein Erkenntnisvermögen in einem gewissen Punkt oder bei einer bestimmten Frage verbessern. Aber das hat Grenzen. Falls es in seiner Familie jemanden gibt, der religiös ist, oder es Familienangehörige mit einer sehr guten angeborenen Grundlage gibt, die Qigong praktizieren oder eine andere Kultivierungsmethode betreiben, bei denen auch Kultivierungsfähigkeiten entstanden sind, das hat er dann auch gesehen. Das kann zu seinem Glauben führen. Aber das ist begrenzt. Das ist die Sache der angeborenen Grundlage, die ich erklärt habe. Aber wie ist diese angeborene Grundlage, über die wir sprechen, und die Menge der weißen bzw. schwarzen Substanz des Menschen zustande gekommen? Den Umwandlungsprozess habe ich bereits erklärt. Teilweise lässt sich die schwarze Substanz in die weiße Substanz umwandeln, wenn man selbst Leid erträgt. Wenn man selbst Gutes tut, kann die weiße Substanz auch direkt entstehen. Oder wenn dich jemand schikaniert, dir Schwierigkeiten macht, wird er dir die weiße Substanz geben. Die schwarze Substanz entsteht, wenn man Schlechtes tut. Manche sagen jedoch, ich tue etwas Gutes, ich tue etwas Schlechtes. Ich meine, du tust Gutes oder Schlechtes. Als ein Kultivierender, manche haben gesagt, lass uns doch etwas Gutes tun. Tun wir mehr gute Sachen. Meister, sagen Sie uns bitte, was wir tun können, um mehr Tugend anzusammeln. Davon habe ich nie gesprochen. Es reicht zeitlich auch nicht mehr aus, wenn du es jetzt sammelst, weil es nach einer unendlich langen Zeit hinterlassen worden ist. Was du in diesem Leben, in der ersten Hälfte deines Lebens angesammelt hast, ist sehr begrenzt. Deshalb ist es unmöglich, viel anzusammeln.
Deswegen ist es nach einer relativ langen Zeit hinterlassen worden. Wenn du meinst, du wirst es jetzt ansammeln, wird es zeitlich nicht mehr ausreichen. Man legt beim Praktizieren Wert auf Absichtslosigkeit. Wenn du hin und her läufst, um Gutes zu tun, auch wenn du tatsächlich etwas Gutes tun kannst, wirst du auch nicht unbedingt auf gute Sachen stoßen können, die du tun kannst. Einmal habe ich in Peking aus Spaß gesagt, du willst etwas Gutes tun, auch wenn du mit dem Fahrrad durch ganz Peking fährst, wirst du nicht unbedingt auf eine gute Sache stoßen, die du tun kannst. Wo gibt es denn so viel? Man muss einfach darauf stoßen. In Wirklichkeit legen wir Praktizierende Wert auf Absichtslosigkeit. Warum legt man auf Absichtslosigkeit Wert? Weil der Mensch nicht einfach so zielgerichtet etwas tun sollte. Manche sagen, geht es nicht, eine gute Sache zu tun? Ich meine, viele Menschen sind dabei, gute Sachen zu tun. Deshalb, wenn du auf eine gute Sache stößt, wenn die gute Sache vor dir liegt, dann bin ich der Meinung, dass du dabei helfen kannst. Dabei gibt es kein Problem. Wir können so etwas aber nicht zielgerichtet, mit einem Ziel, also absichtlich tun. Da du das Wesen der Sache und ihre schicksalhaften Zusammenhänge nicht durchschauen kannst, wirst du die Sache leicht falsch machen, oder? In deinen Augen ist eine Sache gut. Wenn du sie aber tust, kann es eine schlechte Sache sein, da du dich nach den Grundsätzen auf höheren Ebenen richten sollst. Was für schicksalhafte Zusammenhänge hinter der Sache stecken, kannst du nicht sehen. Deshalb wirst du sie leicht falsch machen. Deswegen, wenn du siehst, dass ein Mensch mit einem anderen streitet und ihn schlägt, und du gehst hin und greifst ein, kann es sein, dass du einen Fehler gemacht hast. Der andere hat den Menschen beschimpft. Mag sein, dass ihm der andere das früher geschuldet hat. Somit haben sie ihre Rechnung beglichen. Aber du läufst hin und greifst ein. Dann kann es sein, dass die beiden ihre Rechnung nicht begleichen können. Nächstes Mal müssen sie es wiederholen. Deshalb hast du falsch eingegriffen. Damit ist gemeint, wenn du die schicksalhaften Zusammenhänge nicht sehen kannst, wirst du die Sache leicht falsch machen. Gibt es dann hier so ein Problem, dass manche Menschen von uns denken, heißt es, dass niemand von uns mehr Gutes tut? So ist das nicht. Ich unterweise die Praktizierenden, die Kultivierenden im Fa, oder? Ob man Gutes tut oder nicht, ist eine Sache der gewöhnlichen Menschen. Die gewöhnlichen Menschen reden von der Ansammlung von Tugend und von Wohltaten. Aber die Praktizierenden legen Wert auf die Bewahrung der Tugend und den Zustand der Absichtslosigkeit. Aber andersherum gesagt, wenn du dich nicht um Mord und Brandstiftung kümmerst, dann sage ich, dass du ein Problem mit deiner Xingqing hast. Wenn du diese Dinge siehst, dann sage ich, dass du dich darum kümmern sollst. Tu, was du kannst. Jemand wird bei einem Mord mit einem Messer getötet. Du bist eine Frau, eine schwache Frau. Wenn du eingreifst, könnte es vielleicht passieren, dass du auch mit dem Messer verletzt wirst. Du kannst aber andere herbeirufen, damit sie sich darum kümmern. Das heißt, wenn wir tatsächlich auf solche Sachen stoßen, kannst du eingreifen. Wenn du siehst, dass das Wasser aus dem Wasserhahn läuft und sich niemand darum kümmert, aber trotzdem drehst du ihn nicht zu, dann sage ich, das ist ein Xing-Xing-Problem, nicht wahr? Das heißt, wir werden nicht mehr absichtlich, also zielgerichtet, das tun, was wir tun wollen. Sagen wir mal vom Grundsatz her und aus dem Blickwinkel eines Praktizierenden, dass sich viele Menschen in der Zukunft kultivieren werden. Diejenigen, die sich nicht nach oben kultivieren können, werden dann doch zukünftig die gewöhnlichen Menschen sein. Wenn keiner mehr etwas tut, was für Vorteile wird das der Gesellschaft dann bringen? Ich sage dir, dass es Vorteile bringen wird. Wenn sich der Mensch oder wir uns alle durch die Kultivierung erhöht haben, überlegt mal, wenn der Mensch aus dem Herzen heraus nichts Schlechtes mehr tut, dann braucht doch gar nicht mehr die Rede davon zu sein, ob du Gutes tust oder nicht. Keiner wird dann mehr Schlechtes tun. Jeder ist gut. Du denkst für mich, ich denke für dich, wenn alle so gut sind, dann meine ich, dass die Sicherheit der Gesellschaft und die soziale Ordnung auch wieder besser werden, nicht wahr? Grundsätzlich haben wir die Sache vom Fa des Herzens erklärt. Wir haben erklärt, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich vom eigenen Herzen heraus ändert. Dass du von außen aufgefordert wirst, mutig für eine gerechte Sache einzutreten, ist sicherlich eine gute Sache. Doch ob man dich auffordert oder dich durch Gesetze unter Kontrolle bringt, ist eine Kontrolle von außen, die dich an der Oberfläche ändert. Allerdings kann dadurch das Wesen eines Menschen nicht geändert werden. Doch nur wenn das Wesen eines Menschen geändert wird, wird der Mensch wirklich gut werden. So einen Grundsatz haben wir erklärt. Nun, wenn wir über die angeborene Grundlage sprechen, hängt es auch mit dem Erkenntnisvermögen eines Menschen zusammen. Ich habe vorhin gesagt, ob das Erkenntnisvermögen eines Menschen gut oder schlecht ist, wird dadurch bestimmt, ob die angeborene Grundlage eines Menschen gut oder schlecht ist. Ist das nicht so? Aber was ist das Erkenntnisvermögen? Lasst uns mal über die Erleuchtung sprechen. Über die Erleuchtung sind sich viele Menschen im Unklaren. Manche Menschen haben gesagt, die Klugheit eines Menschen sei die Erleuchtung. Heutzutage betrachtet man es wirklich so.
Damit ist also gemeint, dass einer gegenüber dem Vorgesetzten, den Eltern oder in irgendeiner Situation sofort versteht, was diese gesagt haben. Er handelt dann in deren Sinn. Andere sagen dann, dass der Mensch wirklich schlau wäre, dass er wirklich ein gutes Erkenntnisvermögen hätte. So ist es heutzutage üblich. Ich sage euch allen, dass die Erleuchtung, von der wir sprechen, auf keinen Fall das Gleiche ist. In Wirklichkeit ist die Erleuchtung überhaupt kein Ausdruck unter den gewöhnlichen Menschen, sondern ein buddhistischer Ausdruck. Ein Ausdruck, der bei der Kultivierung verwendet wird. Es ist nicht die Erleuchtung, von der die gewöhnlichen Menschen sprechen. Manchmal gehe ich in den Tempel und sehe, dass sogar ein Mönch es so erklärt. Er sagt, dass jemand ein gutes Erkenntnisvermögen besitzen würde. Damit ist auch gemeint, dass derjenige schlau wäre. Wenn du da ein bisschen Geld reinwirfst und den Buddha anbetest, schlägt er mit dem Klöppel auf die Klangschale. Dang, klingt es. Der Buddha segnet die große Weisheit, die Klugheit, nicht wahr? Auch er hat es so verstanden. Ich meine, dass es überhaupt nicht so ist. Die richtige Erleuchtung bezieht sich auf die Auffassungsfähigkeit eines Menschen im Zuge der Kultivierung, für die Kultivierung an sich und für das Fa, das der Meister erklärt. Sie bezieht sich darauf, ob man die verschiedenen Schwierigkeiten, auf die man im Laufe der Kultivierung stößt, überwinden kann, ob man das erkennen kann und inwieweit man das verstanden hat. Worüber wir sprechen, ist diese Art Erleuchtung. Jedoch ist diese Erleuchtung gerade das Gegenteil von jener Erleuchtung. Ich sage euch allen, da oben sind die Grundsätze komplett umgedreht. Was du als gut bezeichnest, ist bei ihm das Schlechte. Was du als schlecht bezeichnest, hält er für gut, nicht wahr? Sprechen wir mal über das Erkenntnisvermögen. Ein Mensch mit einem Erkenntnisvermögen, das von gewöhnlichen Menschen als schlecht bezeichnet wird, ist gar nicht unbedingt schlecht. Mit dem schlechten Erkenntnisvermögen haben die anderen gemeint, dass du wirklich dumm bist. Ich sage, es ist eine gute Sache, dass der Mensch dumm ist. Ich meine, dass die Dummheit die Klugheit ist. Und diejenigen mit einem sogenannten guten Erkenntnisvermögen, die sehr schlau sind, halte ich für dumm. Das ist gerade umgekehrt. Sprechen wir mal über die Dummheit, über die Narren. Niemand hält einen Narren für gut. Wer sagt denn, dass der Narr gut ist? Wer den Narren sieht, zack, haut ihm eins über den Schädel. Du Dummkopf! Wer an ihm vorbeigeht, dang, verpasst ihm einen Fußtritt in den Hintern. Dummkopf, weg mit dir! Er wird alle seine Vorteile im Leben nicht bekommen können. Und selbst wenn es ihm gehört, wird es trotzdem von anderen weggenommen. Jeder Mensch wird ihn doch für dumm halten. Aber ich sage dir, dass es keinen anderen gibt, der noch klüger ist als er. Du gibst ihm einen Klaps, du großer Dummkopf. So fest du ihn schlägst, so viel Tugend gibst du ihm. Du trittst ihn, du großer Dummkopf. So fest du ihn trittst, so viel Tugend gibst du ihm. Wenn du ihn beschimpfst, gibst du ihm auch Tugend. Seine realen Vorteile, die Vorteile unter den gewöhnlichen Menschen, was zählen sie denn? Im Handumdrehen ist man tot. Dann ist alles weg. Jedoch hört das menschliche Leben in diesem ewig langen Verlauf nicht auf. Allerdings wurden ihm die paar realen Vorteile von anderen weggenommen. Wie viel du bekommst, so viel Tugend gibst du ihm. Schimpf doch, schlag doch, nimm doch. Ich lache nur. Lass doch alles hierher kommen. Sag doch, ob er klug ist oder dumm. Nur ist sein Denken, sein Gehirn dieses physischen Körpers nicht so geschickt und funktionsfähig. Aber sein Urgeist ist nicht dumm. Ich habe festgestellt, dass bei manchen Narren, deren Gedankengänge nicht so geschickt sind und die keine schnelle Reaktion haben, das Gehirn verschlossen ist. Sie haben alle eine besondere Herkunft und sind keine gewöhnlichen Menschen. Sie sind verschlossen, damit sie nicht schlau und listig werden und sich selbst unter den gewöhnlichen Menschen ruinieren. Sicherlich wollen wir nicht, dass du so ein Narr wirst. Wenn du so ein Narr wirst, wie willst du dich dann noch kultivieren? Kannst du dich dann noch kultivieren? Dann kannst du dich nicht mehr kultivieren. Dann wirst du so dumm sein, dass du gar nichts mehr verstehst. Was verlangen wir dann? Wir verlangen, dass du die persönlichen Vorteile sehr leicht nimmst. Doch auch dann werden dich die anderen für dumm halten. Aber andererseits wird man feststellen, dass du nicht dumm bist. Warum? Egal, ob es die Arbeit oder andere Sachen sind, du machst alles sehr gut. Wer wird dich dann als dumm bezeichnen? Ich gebe euch ein Beispiel. Als ich im Nordosten Kurse hielt, gab es so einen Menschen. Er war Professor an einer Universität. Dadurch, dass bei ihm der Nebenurgeist kultiviert wurde, war er in der Anfangszeit wirklich gut. Jetzt ist er auch nichts mehr. Er wurde unter den gewöhnlichen Menschen ruiniert, da sich der Nebenurgeist zur Vollendung kultiviert hat und weggegangen ist. Er wurde unter den gewöhnlichen Menschen ruiniert. Dieser Mensch hatte damals an seinem Arbeitsplatz folgende Einstellung. Er gehörte zu einem sonderbaren Kultivierungsweg. Er sagte, was mir gehört, nehme ich. Was mir nicht gehört, darum werde ich nicht kämpfen. Solch eine Einstellung hatte er zu allen Dingen. In Wirklichkeit wurde es in seiner Kultivierungsschule so verlangt. Beispielsweise wurden die Wohnungen von der Firma verteilt. Er brauchte auch eine Wohnung. Die anderen haben ihn zu einer Versammlung geholt. Man sagte, du sollst eine Wohnung bekommen, du sollst eine Wohnung bekommen. Alle sind doch anwesend. Reden wir doch mal über die Situation. Dir soll eine Wohnung zugeteilt werden. Berichte doch mal von deiner Situation. Er sollte eine zugeteilt bekommen. Erkläre mal deine Situation. Jeder soll den anderen erklären, warum er die Wohnung haben will. Die Anzahl der Wohnungen ist begrenzt. Nicht jedem kann eine zugeteilt werden. Diejenigen, die eine Wohnung brauchten, sollten alle Fakten auf den Tisch legen. Jeder erklärte möglichst viel und suchte nach allen möglichen Gründen. Er saß da, ohne etwas zu sagen. Zum Schluss hat der Leiter hin und her überlegt und meinte dann, dass ihm eine Wohnung zugeteilt werden sollte. Schon machten die anderen nicht mehr mit. Sie sagten, diese Wohnung darf nicht an ihn gegeben werden. Wie kann man ihm diese Wohnung zuteilen? Ich brauche doch die Wohnung aus diesem und jenem Grund. Bei gewöhnlichen Menschen würde sofort ein Streit entstehen. Der Leiter hat doch schon zugestimmt, dass mir die Wohnung gegeben wird. Warum musst du immer noch streiten? Kämpfst du nicht etwa um meine Wohnung? Derjenige würde doch mit ihm loslegen. Das tat er aber nicht. Wenn du sie haben willst, dann nimm sie doch. Der Satz hört sich einfach an. Aber überlegt mal, im praktischen Leben, wo für die eigenen Interessen hart gekämpft wird, wenn jemand so etwas sagen würde, hätten ihn die anderen nicht für absolut dumm gehalten? Du bist doch zu dumm. Die anderen konnten ihn auch nicht verstehen. Diejenigen, die mit ihm befreundet waren, fragten ihn dann, wenn du deine praktischen Interessen nicht wahrnehmen willst, was willst du denn dann? Er sagte, ich will das, was die anderen nicht haben wollen. Als die anderen das hörten, waren sie sogar verärgert. Sag doch mal, was die heutigen Menschen nicht haben wollen. Alles ist gut, oder? Die Steine auf dem Boden werden hin und her getreten. Niemand will sie auflesen. Die anderen wollen dieses Zeug nicht haben. Willst du sie? Dann nehme ich sie. Natürlich wird er den Stein nicht tatsächlich aufheben. Er hat einen Grundsatz zur Sprache gebracht. Einen Grundsatz, den ein gewöhnlicher Mensch nicht begreifen kann. Was für ein Grundsatz? Wir Kultivierende sollen auf diese Anhaftungen verzichten. Was bedeuten diese Dinge schon? Was ich bekomme, lässt sich für ewig, für Tausende und Milliarden Jahre beibehalten. Deins wird im Handumdrehen verschwinden. Das hat er gesagt. Wir als Kultivierende verzichten auf diese Anhaftung. Wir werden nicht mit anderen kämpfen und streiten. Was mir gehört, nehme ich. Was mir nicht gehört, dafür werde ich nicht kämpfen. Aber ein gewöhnlicher Mensch wird diesen Grundsatz nicht begreifen. Reden wir etwas höher. Wir geben spaßeshalber ein Beispiel. Es ist gesagt worden, viele Praktizierende seien in die Sukhavati-Welt gegangen. Die Sukhavati-Welt sei wirklich wunderschön. Die Sukhavati-Welt bestehe aus Gold. Die Bäume seien aus Gold, der Boden aus Gold, das Haus aus Gold, auch der Buddha-Körper und die Vögel seien aus Gold. Dort sei es richtig prächtig. Aber dort gäbe es keinen einzigen Stein, den man auflesen kann. Manche sagten, das Geld, das man dort verwendet, seien die kleinen Steine. Ob es stimmt oder nicht, das werden wir nicht sagen. Sicherlich gibt es einen Spruch, der besagt, das Seltene ist kostbar, das Mangelnde ist sonderbar. Nicht wahr? Das, wovon es wenig gibt, ist wertvoll und kostbar. So ist das gemeint. Sicherlich wird man keinen Stein dorthin tragen und sagen, wenn ich mich zur Vollendung kultiviert habe, nehme ich einen Stein mit. So ist das nicht gemeint. Er hat einen Grundsatz, den gewöhnliche Menschen überhaupt nicht verstehen können, ausgesprochen. Vorhin haben wir über die Dummheit eines Menschen gesprochen und darüber, dass wir die persönlichen Interessen leicht nehmen sollen. Jetzt reden wir mal von der anderen Seite her über die Schlauheit. Ein schlauer Mensch taugt nichts. Die Schlauheit, von der die gewöhnlichen Menschen sprechen, und wenn sie meinen, dass ein Mensch ein gutes Erkenntnisvermögen hätte, dann hat er meiner Meinung nach gerade ein schlechtes Erkenntnisvermögen und ist schlecht. Ein schlauer Mensch legt sehr viel Wert auf die materiellen Vorteile, nicht wahr? Solche Menschen verstehen, wie sie die Arbeit oberflächlich gut machen, um beim Vorgesetzten gut angesehen zu sein. Er wird dadurch das bekommen, was die anderen bekommen sollen, aber nun nicht mehr bekommen können. Wenn er aber das bekommt, was die anderen nun nicht mehr bekommen können, hat er die anderen dann nicht etwa verletzt? Wird er den anderen dann nicht etwa Tugend geben müssen? Wenn dieser Mensch mehr materielle Vorteile bekommen hat, wird er immer mehr Wert darauf legen. Er wird immer kleinkarierter. Er hält die materiellen Vorteile für das Wertvollste überhaupt. Wird er nicht ein solcher Mensch werden? Dann ist diese Art Mensch, denkt mal nach, sehr egoistisch. Dadurch ist er auch kleinkariert. Er meint, er wäre realitätsnah. Von wegen ihr mit eurer Kultivierung. Wenn er das hört, findet er es lächerlich. Was für Qigong? Wo gibt es denn sowas? Er lacht dich von Herzen aus. Du redest von Aberglauben, Dummheit. Sieh mich doch an, das sind wirkliche Vorteile. Erst ich habe doch wirklich was drauf. Sicherlich gibt es auch manche, die solche Menschen beneiden. Sie sind alle gewöhnliche Menschen. Wir sind der Meinung, auch wenn du möchtest, dass ein solcher Mensch seine Tugend bewahrt und seine Anhaftungen loslässt, ist er sehr schwer zu erlösen. Wir sprechen nicht von solchen Menschen. Wenn du als Mensch etwas tust und Glück hast, hast du es dann nicht mit deiner Tugend eingetauscht? Wenn das aber aufgebraucht ist, hast du gar nichts mehr. Und zwar für immer. Meinst du nicht, dass so ein Mensch dumm ist? Das gute Erkenntnisvermögen, von dem wir reden, so wie ich vorhin erklärt habe, bedeutet, dass der Mensch in der Lage ist, nach Dao zu suchen. Er hat so ein Herz. Gleichzeitig kann er auch im Zuge der Kultivierung bei allerlei Schwierigkeiten Erkenntnisse gewinnen. Manche Praktizierenden schreiben mir immer solche Zettel, auf denen steht: Meister, warum fühle ich mich beim Praktizieren hier oder da unwohl? Glaubst du etwa, dass das Praktizieren ein Zuckerschlecken ist? Und dass man beim Praktizieren in einer Wiege liegt? Wo gibt es denn so etwas? Praktizieren ist nun mal Leid ertragen. Wenn du dein Karma zurückzahlst, musst du Leiden und Schmerzen ertragen. Einmal habe ich ein Beispiel genannt. Ein Mensch will ins Ausland gehen. In diesem Land sind die Lebensbedingungen relativ gut. Du willst dorthin gehen. Wenn du aber einen Haufen Schulden hast und diese nicht zurückzahlst, werden die anderen dich dann einfach gehen lassen? Musst du diese nicht zurückzahlen? Alle Schulden, die du gemacht hast, musst du zurückzahlen. Die Schulden müssen beglichen werden. Das ist auch ein Grundsatz. Wir können dir ein praktisches Tor öffnen und lassen dich das Fahr hören. Zusätzlich helfen wir dir bei der Kultivierung und tragen einen Teil deines Karmas ab. Aber einen Teil des Karmas musst du selbst begleichen. Es geht nicht, dass du nichts begleichst. Bei der Rückzahlung des Karmas kannst du Leid ertragen und dich selbst erhöhen. Die Frage ist, ob manche von uns das begreifen können oder nicht. Bei manchen passieren in der Gesellschaft auf allen möglichen Gebieten einige unangenehme Dinge. Heute gibt es diese Schwierigkeit, morgen jene Schwierigkeit. Manchmal ist zu Hause sehr starker Druck zu spüren. Es scheint auch Reibereien zwischen den Ehepartnern zu geben. Oder es gibt Druck von den Vorgesetzten oder in der Gesellschaft. Wenn du es loslässt, hast du es überwunden. Nachdem diese Schwierigkeit vorbei ist, blickst du zurück und stellst fest, dass das gar nichts war. Kann das irgendwelche Auswirkungen haben? Das kann überhaupt keine Auswirkungen haben. Manche ältere Leute unter uns sind bereits in Pension gegangen. Oder es gibt diejenigen mit relativ hohem Alter, die noch berufstätig sind. Schau auf deine vergangene Lebenshälfte zurück. Hast du jemals 3 Tage lang ein gutes Leben gehabt? Egal in welcher Gesellschaftsschicht du dich auch befindest, du hattest keine 3 sorglosen Tage gehabt. Wenn es nicht um das Körperliche ging, dann ging es um das Seelische. Du hast dir endlos Gedanken gemacht. Es brachte dir endlose Sorgen. Du hast keine 3 Tage ein gutes Leben gehabt. Eine Welle war noch nicht glatt, schon schlug die nächste darüber. Hättest du die Konflikte im Leben, in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen und an der Arbeitsstelle nicht sehr leicht genommen, hättest du nicht bis heute überlebt. Hättest du dir all den Ärger sehr zu Herzen genommen, dann hättest du nicht einmal bis heute überlebt. Aber wenn du zurückblickst, wie schwer die Sachen damals zu überwinden waren, wenn du sie heute rückblickend betrachtest, sind sie gar nichts mehr. Hast du nicht bereits alles überwunden? In dem Moment, in dem die Schwierigkeit kommt, wenn du dann diese Schwierigkeit für ganz groß hältst, hast du dich selbst grundsätzlich schon sehr niedrig eingestuft. Dann kommt sie dir wirklich sehr geheimnisvoll und unglaublich vor, sodass du sie nicht überwinden kannst. Wenn du aber das Herz loslässt, dann stellst du fest, dass du sehr groß bist und im Gegensatz dazu die Schwierigkeit sehr klein. Mit einem Schritt kannst du sie überwinden. Du nimmst das gar nicht ernst. Es gibt einen Spruch unter den Chinesen, der heißt: einen Schritt zurück, dann ist das Meer weit und der Himmel grenzenlos. Wenn du mit anderen einen Konflikt hast und wenn du ins Extrem gehst, wird es ganz bestimmt kein gutes Ende, kein gutes Ergebnis haben. Trittst du aber einen Schritt zurück und bist nicht so engstirnig wie andere, wirst du feststellen, dass das ganz anders aussieht, nicht wahr? Das ist garantiert so. Im Zuge deiner Kultivierung wirst du auf diese Schwierigkeiten stoßen. Aber du musst dich als einen Praktizierenden betrachten und richtig damit umgehen. Erst dann kannst du sie überwinden. Wenn du gar keine Schwierigkeiten hast, dann würde ich sagen, dass es bei so jemandem merkwürdig ist. Wahrscheinlich kümmert sich niemand um dich, stimmt's? Dies gehört noch zur Erleuchtung im Zuge der Kultivierung, von der wir gesprochen haben. In Wirklichkeit gibt es bei der Erleuchtung, von der wir sprechen, eine grundlegende Erleuchtung. Das heißt, im Verlauf der Kultivierung, vom Anfang bis zum Ende der Kultivierung, zu seinen Lebzeiten, kultiviert sich der Mensch bis zum Ende des Wegs, den er gehen soll. Bis zum Ende des Wegs der Kultivierung. Auf einmal hat er den gesamten Weg der Kultivierung zurückgelegt. In diesem Moment wird alles auf einmal aufgesprengt. Auf einmal öffnet sich seine Kultivierungsenergie und er kommt zur Erleuchtung. Das nennt sich plötzliche Erleuchtung. Mit einem Schlag ist alles aufgesprengt worden. Dadurch sieht und versteht er die Wahrheit des Kosmos auf der Ebene, auf der er sich befindet. Alle göttlichen Fähigkeiten sind durch die Sprengung freigesetzt worden. Die Veränderungsformen seines Körpers zeigen sich auch äußerlich und alle Schlösser werden aufgesprengt. Ab da zeigen sich die göttlichen Fähigkeiten dieses Menschen in großartiger Weise. Meinst du, er wäre noch ein gewöhnlicher Mensch? Im daoistischen System nennt man ihn einen wahren Menschen. Die gewöhnlichen Menschen werden ihn als Gottheit bezeichnen. Da er sich zum Buddha kultiviert, sagen wir, dass er den Stand der Vollendung erreicht hat. Ein Buddha ist auch mal ein Mensch gewesen, der sich kultiviert hat, oder? Das, was ich gesagt habe, gehört zur plötzlichen Erleuchtung. Es gibt noch eine weitere Art, die als allmähliche Erleuchtung bezeichnet wird. Was ist die allmähliche Erleuchtung? Das heißt, wenn du dich zu deinen Lebzeiten kultivierst, sieht dein Himmelsauge von undeutlich bis deutlich. Die Kultivierungsfähigkeiten wachsen von klein bis groß. Allmählich lässt man, wenn du dich beherrschen kannst, alles bei dir erscheinen, was zur Erscheinung kommen soll. Das Himmelsauge erhöht sich allmählich, bis es zum Schluss, wenn du langsam mit der Zeit den gesamten Prozess der Kultivierung hinter dich gebracht hast, den höchsten Punkt erreichst. Du wirst dann alles sehen können. Die Kultivierungsfähigkeiten sind komplett aufgeschlossen. Du hast den Weg langsam hinter dich gebracht, ohne plötzlichen Knall. Das ist der Weg der allmählichen Erleuchtung. Im gesamten Verlauf der Kultivierung, in dem Abschnitt auf bestimmten hohen Ebenen, auf niedrigen Ebenen geht es nicht. Du kannst nichts sehen. Im Abschnitt auf hohen Ebenen kannst du sehen, wie du dich kultiviert hast, wie du den Weg gegangen bist. Du hast dich im klaren Zustand kultiviert. Das ist die allmähliche Erleuchtung, von der wir gesprochen haben. Das ist also die grundsätzliche Erleuchtung. Ihr wisst, dass man in den buddhistischen Religionen und im Zen-Buddhismus von der plötzlichen und von der allmählichen Erleuchtung spricht. Man betrachtet diese Dinge, ich habe doch gesagt, dass der Zen-Buddhismus ins Büffelhorn gekrochen ist, auch als eine Absolutheit. Er glaubt, die plötzliche Erleuchtung bedeutet, dass man etwas plötzlich verstanden hat. Die allmähliche Erleuchtung sei, egal wie man darüber debattiert, es handelt sich im Prinzip um die langsame Erkenntnis und die plötzliche Erkenntnis über eine Theorie oder Frage. In Bezug auf die Frage, ob man sie auf einmal begriffen oder allmählich begriffen hat, meiner Meinung nach sind beide richtig. Da gibt es nichts zu diskutieren. In der Geschichte hat man sehr lange Zeit darüber diskutiert. Beides ist richtig. Warum ist beides richtig? Wenn du einen Grundsatz langsam mit der Zeit erkannt hast, ist es meiner Meinung nach auch nicht falsch. Es gibt keine Reihenfolge bei der Erleuchtung. Wenn du es sofort begriffen hast, ist es noch besser. Das bedeutet, dass du es erst aufgrund deines hohen Erkenntnisvermögens und deiner guten angeborenen Grundlage erreicht hast. Wenn das Erkenntnisvermögen nicht gut ist, dann muss man es eben langsam begreifen. Deshalb ist beides richtig. Das war nur die Erleuchtung in Bezug auf die Theorie. Darüber hat man viele Jahre debattiert. Wovon wir sprechen, ist in Wirklichkeit die grundlegende Erleuchtung. Die plötzliche und die allmähliche Erleuchtung, von der wir sprechen, stellen beide die grundlegende Erleuchtung dar. Die plötzliche und die allmähliche Erleuchtung, was er gemeint hat, bezieht sich nur darauf, dass ich einen Grundsatz oder eine Frage verstanden habe. Diese Frage habe ich langsam begriffen. Damit hat er das gemeint, oder? Gerade haben wir schwerpunktmäßig die Frage der Erleuchtung erklärt. In diesen Tagen habe ich während des Unterrichts auch die Bedeutung anderer Ausdrücke angesprochen. Wie beispielsweise der Mensch mit einer großen Grundbefähigung. Ein Mensch mit einer großen Grundbefähigung ist in der Gesellschaft ziemlich schwer zu finden. Dafür haben manche Kultivierungsschulen sehr hohe Anforderungen festgelegt. Man sagt, dass so ein Mensch erst in einem Abstand von Jahren oder Jahrzehnten in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen auftauchen wird. Bei noch höheren Anforderungen wird gesagt, dass es erst in einer sehr langen historischen Periode einen Menschen geben wird, dem die Dinge seiner Schule überliefert werden. Dies ist der Mensch mit einer großen Grundbefähigung, von dem die anderen gesprochen haben. Diese Art Mensch ist sehr schwer zu finden. Seine Belastbarkeit und sein Durchhaltevermögen können die anderen nicht erreichen. Wenn andere das machen würden, würden sie verrückt werden. Sie würden seelisch zerstört werden. Das ist das, worüber wir sprechen. Der Mensch mit einer großen Grundbefähigung muss einige Voraussetzungen erfüllen. Zum einen muss er ein Mensch mit großer Tugend sein. Er muss also über sehr viel Tugend verfügen. Der von ihr durchdrungene Raum kann ein sehr großes Feld bilden. Außerdem muss so ein Mensch Leiden im Leiden ertragen können. Was bedeutet, dass man Leiden im Leiden erträgt? Es ist leicht zu sagen, leicht zu hören. Es ist leicht gesagt, aber sehr schwer zu schaffen. Wenn du das nicht glaubst, sage ich dir, Der momentane Zustand deines Herzens ist beim Hören des Fa und in meinem Feld sehr gut. In der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen wird der Zustand deines Herzens aber nicht unbedingt so gut sein. Wenn es bei allem Konflikte gibt, kannst du das dann ertragen? Wenn ein Konflikt nicht gelöst werden kann und noch andere Konflikte hinzukommen, kannst du das dann aushalten? Und was machst du, wenn noch weitere Konflikte dazukommen? Er muss Leiden im Leiden ertragen können. Solche Menschen sind sehr schwer zu finden. Es ist auch sehr schwer, das zu erreichen. Früher habe ich ein Beispiel genannt. Lassen wir das Beispiel. Der Mensch befindet sich an sich schon im Leiden. Deshalb, wenn er noch mehr Leiden erträgt, ist es sehr schwer für ihn auszuhalten, so wie ich einmal scherzhaft erzählt habe. Ich habe erzählt, dass die Firma eines Menschen nicht besonders gut lief. Sie steckte in einem finanziellen Engpass. Die Firma führte eine Reform durch. Manche wurden deshalb entlassen und standen plötzlich ohne Einkommen da. Das ist nicht angenehm. Sicherlich ist er auch nicht der Einzige gewesen. Ohne den Job kehrte er deprimiert nach Hause zurück. Er war sehr traurig. Zu Hause wurde ihm gesagt, dass seine Eltern krank geworden sind. Sie waren ziemlich krank und mussten sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Im Krankenhaus kam hinzu, dass er niemanden hatte, der den Scheck ausstellte, weil er ja keinen Arbeitgeber mehr hatte. Ohne Geld keine Aufnahme im Krankenhaus. Er musste Geld leihen. Gehetzt und gereizt hatte er seine Eltern untergebracht. Danach kam er wieder nach Hause. Da kam der Lehrer und sagte, Ihr Sohn hat einen anderen zusammengeschlagen und verletzt. Schauen Sie doch mal nach. Ach, meinst du nicht, dass das ärgerlich ist? Das ist nur mal ein Beispiel zum Spaß. So etwas gibt es nicht. Endlich war alles erledigt worden. Er setzte sich hin und wollte sich ausruhen. Was für ein Tag. Ihm kommt schon fast die Galle hoch. Kaum hat er sich hingesetzt, klingelte das Telefon. Er hob den Hörer ab und man sagte ihm, deine Frau ist fremdgegangen. Nur mal als Scherz. Sag doch mal, wie kann er noch weiterleben? Ich will nicht mehr leben und such mir ein Seil, mit dem ich mich aufhängen kann. Das wird jetzt ein für alle Mal erledigt. Er hält es nicht mehr aus. In Wirklichkeit befindet sich der Mensch an sich schon im Leiden. Er erträgt noch mehr Leiden. Durch die Kultivierung erträgt er Leiden. Man sagt, dass es für den Menschen leicht ist, sich zu kultivieren. In ein paar Jahrzehnten kannst du dich fertig kultivieren. Der Mensch befindet sich einfach im Leiden. In den Religionen wurde auch gesagt, dass sich der Mensch im Leiden befindet. Man versteht aber nicht, warum sich der Mensch im Leiden befindet. Jeder ist so aus dem Mutterleib gekommen. Man fühlt sich auch nicht mehr so bitter. Aber ich sage dir, dadurch, dass du diesen Körper, diesen physischen Körper hast, geht es dir schon nicht gut, wenn du Durst und Hunger hast. Es geht dir auch nicht gut, wenn dir warm oder kalt ist. Wenn du müde bist, geht es dir auch nicht gut. Du fühlst dich auf keinen Fall wohl. Die Sorgen, die durch Anhaftungen und Leidenschaften verursacht werden, sind noch nicht einmal dazugezählt. Hinzu kommen noch Naturkatastrophen, Krankheitskarma, Leben, Älterwerden, Krankheiten und Tod. Meinst du nicht, dass es für den Menschen leidvoll ist? Der Mensch befindet sich im Leiden. Jeder ist so gekommen. Deshalb weiß er auch nichts davon und hält es nicht für Leiden. Ich habe mal einen Bericht über das Erdbeben in Tangshan gelesen. In der Zeitung stand, dass man eine Umfrage in der Bevölkerung durchgeführt hatte. Viele Menschen wurden nach dem Erdbeben geborgen. Sie wurden nach dem Tod wiederbelebt. Diese Menschen wurden gefragt, was für ein Gefühl sie im Zustand des Sterbens hatten. Erstaunlich ist, dass alle Menschen das Gleiche erzählt haben. Sie sagten, dass sie im Augenblick des Sterbens kein Angstgefühl hatten. Im Gegenteil, sie hatten ein leicht erregtes Gefühl, so wie erlöst. Auf einmal schwebte der Körper nach oben, ganz leicht, ohne Gewicht. Es war sehr angenehm, weder kalt noch warm. Es war so herrlich. Außerdem sahen manche noch ihren eigenen Körper. Manche gingen noch zu irgendwelchen Orten. Manche sahen noch andere Lebewesen. Natürlich werden wir nicht weiter darüber sprechen. Das hat mit uns nichts zu tun. Wir wollen nur über dieses Gefühl sprechen. Gerade weil du diesen Körper hast, kommt es zu solch einem Zustand. Ohne diesen Körper hättest du es auch nicht erlebt. Natürlich wirst du dann auch nicht mehr durch die gewöhnlichen Menschen verwirrt. Du wirst alles sehen. In dem Augenblick des Sterbens, wenn der eigene Urgeist nach außen kommt, siehst du alle guten und schlechten Taten deines gesamten Lebens. Egal, was du getan hast, deutlich und klar vor deinen Augen. Auf einmal bist du befreit. Du stehst nicht mehr unter der Kontrolle des Gehirns. Alles steht deutlich und klar vor deinen Augen. Ich habe vorhin erklärt, dass man Leiden im Leiden ertragen muss. Außerdem muss man noch ein großes, nachsichtiges Herz haben. Lasst uns mal über die Nachsicht sprechen. Was ist das große, nachsichtige Herz? Natürlich, ich sage euch, dass du in diesem Kurs als ein Praktizierender in erster Linie erreichen musst, dass du nicht zurückschlägst, wenn du geschlagen wirst, und nicht zurückschimpfst, wenn du beschimpft wirst. Nicht wahr? Außerdem, kann die Nachsicht, von der wir sprechen, nicht von einem gewöhnlichen Menschen verstanden werden. Er wird es nicht verstehen können. Wenn du nicht zurückschlägst, wenn du geschlagen wirst und nicht zurückschimpfst, wenn du beschimpft wirst, wird er denken, was ist denn mit euch los? Ihr seid alle Dummköpfe geworden, nicht wahr? So wird er denken. Ein gewöhnlicher Mensch bleibt eben ein gewöhnlicher Mensch. Die Grundsätze sind oben gerade umgekehrt. Auf der anderen Seite, im anderen Raum, wird man dich aber für klug halten, stimmt's? Überlegt mal, in der Gesellschaft der gewöhnlichen Menschen wird sich ein kultivierter Mensch, der sich selbst beherrschen kann, auch nicht so verhalten wie die gewöhnlichen Menschen. Er meint, wenn du mich beschimpfst, werde ich nicht darauf reagieren. Ich werde eine großzügige Haltung einnehmen. Andere Menschen werden diesen Menschen auch nicht für dumm halten. Sie werden sagen, dieser Mensch hat wirklich eine großzügige und noble Haltung. Dieser Mensch ist echt nachsichtig. Andere Menschen werden ihn sogar loben, stimmt's? In Wirklichkeit sage ich euch, dass die Nachsicht nicht der sogenannte Geist von AQ, also Angst oder Feigheit ist. Ich sage euch, das ist überhaupt keine Feigheit. Im Gegenteil, sie ist ein Ausdruck des starken Willens, oder? Hättest du keinen starken Willen, könntest du überhaupt nicht nachsichtig bleiben, nicht wahr? Ein schwacher Mann greift sofort nach seinem Schwert, wenn er beleidigt wird. Wenn du mich beschimpfst, dann werde ich dich beschimpfen. Wenn du mich schlägst, werde ich sofort zurückschlagen. Das ist nur ein gewöhnlicher Mensch, der Mut eines schwachen Mannes. Wozu kultiviert sich ein solcher Mensch? Ihr wisst, dass es früher so eine Geschichte gab. Han Xin. Ihr kennt wahrscheinlich alle Han Xin. Er war ein großer General unter Liu Bang. Er war die Stütze von Liu Bang. Er war sehr berühmt in der Geschichte. Warum konnte er solche großen Taten vollbringen? Denn er war schon von klein auf nicht wie der Durchschnitt. Han Xin trug ein Schwert am Hüftgürtel und lief eines Tages auf der Straße. Ein Mann stemmte die Hände in seine Hüften und blockierte ihm den Weg. Er sagte, wozu trägst du ein Schwert? Wagst du mit dem Schwert Menschen zu töten? Wenn du den Mut hast, dann hack mir den Kopf ab. Währenddessen streckte er ihm den Kopf hin. Han Xin dachte, was soll das denn? Wozu soll ich dir den Kopf abhacken? In der damaligen Zeit konnte man auch nicht ungestraft einen Menschen töten. Man würde doch auch vor Gericht gestellt und mit dem Leben sühnen müssen. Han Xin hat seinen Kopf nicht abgehackt. Der Mann sah, dass sich Han Xin nicht traute, ihm etwas anzutun. Dann sagte er, wenn du nicht wagst, mich zu töten, dann kriech zwischen meinen Beinen durch, sonst darfst du nicht vorbeigehen. Han Xin kroch tatsächlich zwischen seinen Beinen durch. So eine historische Persönlichkeit konnte eine solch große Demütigung hinnehmen. Man sagt, Han Xin war so großartig, gerade weil er belastbar war und große Demütigungen hinnehmen konnte. Nur wenn man eine solch große Nachsicht hat, wird man in der Zukunft eine große Persönlichkeit sein. Das war jetzt ein gewöhnlicher Mensch. Aber wir verlangen, dass man ein außergewöhnlicher Mensch wird. Wir sollen noch besser sein als ihr. Sicherlich wird es dir nicht passieren, dass du auf der Straße aufgefordert wirst, zwischen den Beinen von jemandem durchzukriechen. Aber bei den zwischenmenschlichen Konflikten, bei den Intrigen, wird die Anhaftung zum Ausdruck kommen. Es ist sehr schwer, sich nicht von dieser Anhaftung bewegen zu lassen. Ich meine, das ist auch nicht leichter als solche Sachen. Es ist nicht leichter als für ihn. Natürlich muss man noch verzichten können. Man muss noch seine Tugend bewahren können, so wie ich vorhin von dem Grundsatz gesprochen habe, dass man seine Tugend bewahrt und nicht verliert. Sicherlich muss man noch über ein gutes Erkenntnisvermögen verfügen. Natürlich, wenn seine angeborene Grundlage gut ist, ist sein Erkenntnisvermögen auch gut. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Mensch erst ein Mensch mit einer großen Grundbefähigung. Aus zeitlichen Gründen erklären wir heute bis hierher. Somit habe ich das Fa komplett erklärt. Kann noch mehr erklärt werden? Wenn ich detailliert erkläre, kann ich noch weiter unterrichten. Auch wenn ich hier ein ganzes Jahr lang sitze, kann ich noch weiter erklären. Aber das bringt keine Vorteile für unsere zukünftige Kultivierung. Viele Fragen müsst ihr selbst erkennen. Die konkreten Fragen darf ich euch nicht erklären. Hätte ich dir die konkreten Fragen auch erklärt, was würdest du dann noch zu erkennen haben? Was könntest du noch tun? Du wirst für die Kultivierung keine Gelegenheiten und keine Umgebung mehr haben. Die Voraussetzungen werden nicht mehr da sein. Deshalb, wenn ihr auf konkrete Probleme stoßt, sollt ihr euch nach diesem Fa richten. Wie kann man es gut machen? Was wir euch erklären sollen, haben wir im Grunde genommen bereits alles erklärt. Ihr könnt auch die Tonbandaufnahmen von meinen anderen Kursen zu Rate ziehen. In diesen 10 Unterrichtsstunden habe ich euch sehr viel erklärt. Ob ich euch gegenüber bei diesem Kurs verantwortlich gehandelt habe oder nicht, das könnt ihr selbst beurteilen. Darüber werde ich nicht mehr sprechen. Im Großen und Ganzen gesehen finde ich unseren Kurs sehr gut. Alles hatte Hand und Fuß. Außerdem haben wir ihn zum Schluss zufriedenstellend abgeschlossen. Ihr seid mehr als 3000 Menschen. Viele kamen aus weit entfernt liegenden Gegenden. Die größte Entfernung haben die aus den Provinzen Heilongjiang und Xinjiang zurückgelegt. Sie haben 8000 Li, also 4000 Kilometer zurückgelegt. Die Strecke ist sehr groß. Ihr habt viel Leid ertragen. Es gibt sogar manche, die nicht genügend Geld haben. Es gibt manche, die nur fertige Nudeln und Kekse gegessen haben. Alles Mögliche. Warum? Alle sind gekommen, um dieses Fahr zu lernen, um dieses Fahr zu bekommen. Da Sie die Kostbarkeit von diesem Fahr kennen. Sicherlich haben wir eure Wünsche in den 10 Unterrichtsstunden möglichst zufriedengestellt und es euch möglichst einfach gemacht. Wir haben auch versucht, euch mehr zu erklären und gründlich zu erklären, damit ihr es versteht und später bei der Kultivierung ein Fahr habt, nach dem ihr euch richten könnt. Das heißt, in diesen 10 Unterrichtsstunden liegt alles an mir. Ob ich euch auf die hohe Ebene bringe oder ob ich die Körper für euch reinige, das Ziel ist, dass ihr euch später kultivieren könnt. Das bedeutet, nach den 10 Unterrichtsstunden kommt es auf euch an. Ob du dich kultivieren kannst, ob du es schaffst, kommt vollkommen auf dich an. Wir sind der Meinung, wenn ihr schon mal hier sitzt, dann liegt es an der Schicksalsverbindung. Ich denke, es spricht nichts dagegen, dass du dir mal Mühe gibst, wenn du nach Hause kommst, um zu sehen, wie es dann wird, wenn du es konsequent weiterführen kannst. Dann kultiviere dich beharrlich weiter. Wie viel man einsetzt, so viel wird man auch bekommen. Das ist garantiert so. Da haben wir viele Erfahrungen gemacht. Viele Schüler haben durch ihre Kultivierung eigene Erfahrungen gemacht, nicht wahr? Ich denke, dass es uns auch sehr viele Erfahrungen und Lektionen bieten wird. Kurz gesagt, wenn wir heute schon hier zusammensitzen, dann sollen wir diese 8 oder 10 Tage oder eine noch längere Zeit auch nicht verschwenden, oder? Dafa zu bekommen, ist wirklich ungeheuer schwer. Wenn man es bekommt, es aber nicht zu schätzen weiß, wird auch in der Zukunft jede Reue zu spät sein. Es gibt einen Spruch unter den Chinesen. Er heißt, nach diesem Dorf wird es auch diesen Laden nicht mehr geben. Stimmt's? Durch den Unterricht habt ihr alle wahrscheinlich schon gemerkt, dass es keinen einzigen Qigong-Meister gibt, der den Unterricht so abhält wie ich. In unserem Land bin ich der Einzige, der die Menschen wirklich auf die hohe Ebene bringt und das Fa von noch höheren Ebenen unterrichtet. Es gibt auf der ganzen Welt keinen mehr. In der ganzen Welt, sage ich mal so aus Spaß, bin ich auch der Einzige, der das macht. Natürlich, wie auch immer, der Zweck ist, dass ihr alle in dieser geschichtlichen Periode, in so einer Umgebung, in der das Herz der Menschen ungeheuer kompliziert ist, das aufrichtige Fahr bekommt und euch wirklich erhöhen und kultivieren könnt. Auch wenn du dich nicht kultivierst, wirst du nach diesem Kurs auch ein guter Mensch sein, oder? Davon bin ich überzeugt. Viele unserer Schüler haben mir gesagt, Meister, nachdem ich ein paar Lektionen von Ihnen gehört habe, hat sich meine Weltanschauung geändert. Das stimmt. In dieser großen Strömung halten die Menschen jetzt das Falsche für das Richtige, das Schlechte für das Gute und das Böse für das Barmherzige. Dazu sind bereits Anschauungen gebildet worden. In dieser Zeit, in der alle Menschen in dieser Strömung eigensinnig streben, wenn ich dann auf einmal das erkläre, was vollkommen anders ist als seine oder deine Ansichten, dann wissen viele neue Schüler auch, dass es gut ist. Aber sie können es nicht unbedingt gleich verstehen und genau erklären. Du musst später noch ununterbrochen fleißig lernen, üben und hören. Erst dann kannst du es Schritt für Schritt verstehen und deine Erkenntnisse vertiefen. Deshalb hoffe ich, dass ihr es nicht einfach so sein lasst, nachdem ihr die Unterrichtslektionen gehört habt. Wenn ihr zurückgekommen seid, müsst ihr mehr lesen und die Tonbandaufnahmen mehr anhören. Erst dann kannst du dich weiter erhöhen. Darüber möchte ich nicht mehr viel reden. Zum Schluss schenke ich euch einen Satz.
In der Zukunft, im Zuge der Kultivierung, wenn es für dich sehr schwer ist, durchzuhalten, wenn du meinst, dass du es nicht mehr schaffen kannst, sollst du an diesen Satz von mir denken. Was für einen Satz? Er lautet: Schwer zu ermöglichen ist doch zu ermöglichen. Schwer zu ertragen ist doch zu ertragen. Ich hoffe, dass alle in der Kultivierung im Dafa zur Vollendung kommen können.